Wir wissen heute nahezu alles über die letzten 48 Stunden, aber kaum etwas über die letzten 150 Jahre. Erstaunlich im sogenannten Informationszeitalter, im Zeitalter von News und Newsflash. Nur die Wahrheit ist, diese News und diese Newsflash, die überfordern unseren Verstand, sie verwirren ihn. Wir sind zwar online, aber auch ohnmächtig. Wenn man weiß, wo der Verstand ist, hat der Tag Struktur, lautet der Titel dieses Buches meines nächsten Gastes, Alexander Unziger. Unziger ist Physiker, er ist Jurist und vor allem er ist Kognitionsforscher. Ich nenne dieses Buch Mausfeld to go. Herr Dr. Unziger, Ihr Buch, was hier auf dem Tisch steht, hat den Namen Wenn man weiß, wo der Verstand ist, hat der Tag Struktur. Das zielt ja auf unseren Verstand ab. Steht ja auch drunter Anleitung zum Selberdenken in verrückten Zeiten. Was ist denn eigentlich der Verstand?
Ja, natürlich die Summe dessen, was in unserem Gehirn vorgeht. Aber was ich ansprechen will, ist natürlich Rationalität. Und den Verstand gebrauchen heißt, mich eben nicht im Moment ergreifen zu lassen von Irrationalität, von zu viel Emotionen, sondern ja, für überlegtes Handeln das vernünftig zu gebrauchen. Also erstmal sich Gedanken zu machen, was kommt hier rein, wie kommt das hier rein, was macht mein Gehirn damit, mit diesen Informationen und was lasse ich geeigneterweise wieder heraus dabei.
Also die Information wirklich sacken zu lassen, damit der menschliche, das Gehirn, die Denkmaschine, Gehirn nenne ich sie jetzt mal, das verarbeiten kann und wir wirklich klüger werden, wir lernen.
Ja, ja.
Dieses Buch hat mich wirklich sehr erstaunt, weil Sie sind ja Physiker, aber Sie haben eigentlich ein Buch geschrieben, wie wir mit Medien umgehen und wie wir mit Medien umgehen sollten, weil so wie wir mit Medien umgehen, das entnehme ich dem Buch, das nützt uns nicht so richtig was, das schadet uns. Und ich wollte mich erstmal bedanken dafür, dass Sie das Buch so schön gegliedert haben in drei Teile, nämlich Sehen, Denken, Handeln, dass es eben nicht nur Kritik ist an der Art, wie wir mit digitaler Kommunikation umgehen, sondern dass man auch sagt, okay, was kann man an diesem, was kann man an diesem Umgang ändern? Sie selbst haben Kinder und sind aber auch Lehrer. Ja. Was unterrichten Sie denn?
Mathe, Physik und Astronomie.
Mhm. Und ihre Schüler, die haben alle ein Smartphone.
Ja, ich bin froh, wenn sie es nicht immer im Unterricht haben, aber ich heute meistens, ja. Wie ich angefangen habe, natürlich noch nicht. Da gab es noch keinen.
Merken Sie da einen Unterschied zwischen Schülern, also damals, als es noch keine Smartphones gab und heute, wo es die gibt? Weil Sie können davon ausgehen, dass bevor die Schüler bei Ihnen am Unterricht teilnehmen, Sie wahrscheinlich schon an demselben Tag fast eine halbe oder vielleicht sogar schon eine Stunde am Smartphone gesessen haben.
Ja, also das wäre jetzt schwierig, das am Smartphone festzumachen. Ich glaube auch, man kann nicht so sagen, ich sehe sofort was jetzt hier in der Schule. Ich meine, die ganze Gesellschaft verändert sich total damit. Und das ist ein ganz allgemeines Phänomen. Und möglicherweise sind wir sogar relativ blind immer dafür. Also wer kann sich schon wirklich ganz genau erinnern, wie der tägliche Ablauf vor 20 Jahren war oder so. Aber dass diese Dinge was mit unseren Gehirnen machen, das ist definitiv so. Ja.
Mhm. Ihr Buch habe ich auch genannt Mausfeld to go, weil auch sehr viele Anmerkungen da sind, die ich aus Vorträgen von Mausfeld kenne. Die Frage, die ich natürlich an dieser Stelle auf jeden Fall stellen muss, ist, was war denn eigentlich Ihr Motiv, ein solches Buch zu schreiben? Sie sind ja Physiker. Ja. Ich meine, Sie sind auch Jurist und Kognitionsforscher, aber vor allem sind Sie auch Physiker. Warum so ein Buch über Medien letztendlich?
Ja, also mein Lebensinhalt ist schon eigentlich Forschung. Mich interessieren wirklich Naturgesetze und ich denke am liebsten darüber nach. Und ich habe lange Jahre sogar in einer gewissen Isolation eigentlich von Tagesnachrichten so gelebt. Wirklich nur das Allerwichtigste mal mitbekommen und gedacht, naja, das passt schon irgendwo her. War auch da vielleicht auch eine Zeit lang naiv. Und dann gab es so ein paar Aufwacherlebnisse, wo man dann doch mehr mal reingeguckt hat. Und dann stellte ich fest, das ist ja total daneben oder so. Also sprich jetzt 2014 Berichterstattung über Ukraine oder so. Das sind so Dinge, wo man aufwacht und sagt einfach, ja, da passt eins und eins nicht mehr zusammen.
Hat Sie dieser Moment politisiert oder waren Sie das schon vorher? Nur das war jetzt so ein Zünder, nach dem Motto, also jetzt sage ich auch mal was.
Naja, ein politischer Mensch, in dem Sinn war ich natürlich schon, also ich meine, ich habe Physik studiert, weil die Physik auch was für den Planeten machen kann, gerade regenerative Energiequellen oder so, war damals ein wesentliches ein wesentlicher Antrieb. Und insofern habe ich schon immer politisch gedacht. Ja. Aber diese Diskrepanz zwischen dem, was jetzt passiert und was dann berichtet wird, also diese Eigenartigkeiten in den Medien, die fiel mir dann zu dem Zeitpunkt so richtig auf. Und naja, und hat mich auch irgendwie am Arbeiten fast abgehalten. Ne? Also wenn so absurde Dinge passieren, dann sagen sie auch, Moment, jetzt ist es nötig, dass jeder mal was dazu sagt oder was dagegen sagt. Mhm.
Wie ist es bei Ihnen, wo Sie unterrichten, die andere Teile des sogenannten Lehrkörpers, auch so ein schönes Wort, ist das Thema Politik oder sind Lehrer vielleicht sogar, außer Sie unterrichten Politik, merkwürdigerweise sehr unpolitisch und konzentrieren sich halt auf Ihr Unterrichtsfach?
Da kann ich jetzt gar nicht so viel dazu sagen. Letztlich, wir sind Individuen. Das ist auch gut so, dass es Lehrerpersönlichkeiten Individuen sind. Und es gibt jetzt da sicher, man darf sich das nicht so vorstellen, als gäbe es da eine politische Diskussion über aktuelle Fragen. Es gibt wie in jedem Arbeitsumfeld, sag ich mal, in der Teeküche mit den Leuten, die sie besser oder nicht so gut kennen, die eine oder andere Bemerkung. Also ich finde allerdings, wenn die Absurdität ein gewisses Level überschritten hat, ja, also gerade wenn es so um Krieg und Frieden geht, sag ich mal, und das war ja durchaus 2014 aktuell, dann muss eigentlich in der Gesellschaft auch so ein Prozess in Gang kommen. Ich spreche jetzt mal über was jetzt vielleicht nicht üblich ist, jetzt mit dem Kollegen über Politik zu sprechen, sondern wenn es ja wirklich um Krieg oder Frieden geht, dann muss man auch diese Grenze überschreiten und sagen, findest du das nicht auch absurd? Ja? Dass da was in Gang gesetzt wird, um einen Widerstand vielleicht auch zu organisieren.
Sie benutzen das Wort Widerstand, aber haben solche Diskussionen da, wo Sie unterrichten oder im Bekanntenkreis, im Kreis von Kollegen, hat das stattgefunden?
Wie gesagt,
oder sind Sie da ein einsamer Rufer, jetzt kommt der schon wieder?
Ich weiß es nicht. Also das ist ein Kollektiv von 100 Leuten, aber die sitzen nicht immer zusammen. Also was ich
natürlich. Aber Sie haben durchaus Gesprächspartner gefunden.
Naja, natürlich findet man Gesprächspartner, klar, ja. Aber es ist auch so, also man kann natürlich auch mit Schülern reden, man kann auch sagen, ja, okay, ich unterrichte Mathematik und Physik, aber ich sage so gern, in der Bayerischen Verfassung steht, nicht nur Wissen und Können vermitteln, sondern auch Herz und Charakter bilden und Aufgeschlossenheit für alles Wahre, Gute und Schöne. Mhm. Und wenn was nicht wahr und nicht gut und nicht schön ist, so wie zum Beispiel ein erlogener Krieg, dann darf ich das auch mal sagen.
Ja. Also das heißt, was Sie jetzt hier ansprechen, da geht es ja auch um die Vermittlung von Haltung. Das heißt, das, was mich, und ich glaube, jeder wird das verstehen, geprägt hat an einer Schule, war das die Haltung eines Lehrers. Das war nicht unbedingt mein Lieblingsfach, aber die Art, wie er auftrag, für was er stand, das haben wir als Schüler gemerkt, okay, der ist echt, der ist authentisch und der sagt auch unbequeme Dinge, aber der ist auch fair. Glauben Sie, das ist viel wesentlicher, auch dieser, dass man Schülern das vermittelt, da hat jemand eine Haltung?
Ja, ich glaube, das kann man jetzt schlecht sagen, was die einen überdenken. Also ich tue das nicht so, um irgendeine Haltung zu oder irgendeinen Eindruck dann hervorzurufen. Aber ich denke, es ist sehr wichtig, dass die jemand auch als Gesamtpersönlichkeiten wahrnehmen. Also lustigerweise, wie ich mein erstes Buch publiziert habe, habe ich meine Zuschrift bekommen von einem Elternherrn, der hatte meinen Großvater als Lehrer, der war am Theresien-Gymnasium in München, und er hat gesagt, ihr Großvater hat damals 1941 vor der Klasse gesagt, wenn jetzt um Kleiderspenden gebeten wird, 1941, dann bedeutet das, dass was nicht so läuft, wie es eigentlich laufen sollte. Ja? Und solche Dinge beim Namen zu nennen, die sind schon, ja, das ist schon wichtig, glaube ich, zum rechten Zeitpunkt. Mhm. Ja? Umso mehr als jetzt, also ich meine, ich glaube, der hat zu seiner Zeit mehr riskiert, als ich das heute tun muss. Ne? Mhm. Und wenn man die Gelegenheit hat, dann muss man das auch, soll man das auch so tun.
Mhm. Herr Unziger, Sie schwimmen ja mit diesem und auch anderen Büchern gegen den Mainstream an, weil Sie sich doch auch äußern und Kritik äußern an der Gesellschaft und auch an großen Teilen der Gesellschaft, die das alles mit ansehen und aber nur am Stammtisch reden und nicht in die Öffentlichkeit gehen. Lohnt sich diese Art von Engagement? Weil Sie sind ja schon auffällig. Sie sind ja jetzt keiner, der den Mund hält. Also lohnt sich das? Ist das karrierefördernd?
Ja, das ist jetzt, das ist für mich nicht die Frage. Also wie gesagt, ich begreife mich als Forscher, als Physiker, und das ist jetzt ziemlich orthogonal zu jeder Karriere. Also ich habe jetzt da keine große konventionelle Karriere, die ich gefährden könnte oder nicht. Und es ist auch die Frage nicht primär nach der Wirkung. Also ich meine, Sie können nicht beeinflussen, wie viel Resonanz jetzt Ihre Äußerungen da und dort haben. Das gilt für die Wissenschaft oder für die Politik, sondern es gilt einfach, die Dinge so zu sagen, wie sie sind und das beizutragen im Rahmen der Möglichkeiten, die man hat. Und dann ist es irgendwo gut. Ich kann es nicht immer beeinflussen, was daraus wird.
Aber was ist Ihr Motiv? Was ist Ihr Antrieb, der weit über das hinausgeht, was Sie schreiben, aber wie Sie auftreten? Was wollen Sie vermitteln? Was sind Sie sich quasi selber schuldig? Warum machen Sie das?
Ja, ich meine, was ist der Antrieb? Also ich meine, wir leben hier auf dem Planeten mit 7 Milliarden Menschen und du sagst zu dir selbst, du gehörst einfach zu einer sehr privilegierten Gruppe. Allein dadurch, dass ich jetzt zufällig hier geboren bin. Ich bin hier privilegiert, vielleicht sogar in der Gesellschaft. Ich habe sehr viel Glück gehabt im Leben. Ich habe Zeit gehabt, Dinge also nachzudenken über Naturgesetze oder sowas. Du spürst eine gewisse Verantwortung natürlich, was zu bewirken auch, weil es sind viele Dinge, die einfach grob falsch laufen. Ne? Also ein Beispiel, ich habe Bücher gelesen von Jean Ziegler, dem UN-Menschenrechtsbeauftragten oder so. Wenn Sie die lesen, dann, ja, das ist gruselig, wenn 800 Millionen Menschen hungern, wie es zugeht, wie zynisch es auf der Welt teilweise zugeht.
Ja. Während auf der anderen Seite eben Lebensmittel vernichtet werden.
Ja, also und da sagen sie halt, okay, ich bin zwar vielleicht immer noch jemand, ich lebe in einem relativen Überfluss, ja, der täglich irgendwas konsumiert, was äquivalent ist zum Menschenleben anderswo. Das ist eigentlich kein Zustand, aber das Mindeste, was ich tun muss, ist mir darüber Gedanken machen und das irgendwie auch zu äußern. Ja.
Mhm. Der Unterschied zwischen Schülern, die heute in die Schule kommen und vor 30 Jahren, ist, dass die Schüler heute eigentlich oft besser informiert sind als der Lehrer, weil die waren vorher bei Google und haben den neuesten Stand der Dinge gelesen, während klassische Lehrer immer noch auf das neueste Buch warten müssen. Das heißt, das Wissen beschafft heute ja Google. Ich glaube, dass Lehrer es heute, dass sie viel mehr damit beschäftigt sein sollten, ein Gesamtbild zu vermitteln. Also wie ordne ich das Wissen ein? Das haben Sie in diesem Buch ja auch versucht, das ist Ihnen gelungen. Ist anderen Lehrern das klar, dass sich das grundlegend verändert hat, dass Google eigentlich immer mehr weiß als der Lehrer, der vor der Tafel steht?
Naja, also ich hatte neulich auch so eine amüsante Szene, wo also dann im Unterricht jemand gesagt hat, ja, aber das steht doch hier. Da habe ich gesagt, es ist nicht so, dass ich das nicht weiß, aber unser Job ist es, hier nachzudenken und zu rechnen. Und ja, also ich meine, da kommen mir ein bisschen meine Fächer entgegen. Ich meine, wenn es jetzt Leonhard Euler oder unterrichten, was jetzt eine Multiplikation von komplexen Zahlen ist, dann hat sich das jetzt nicht geändert in den letzten 30 Jahren, Gott sei Dank. Und Google hilft da auch nicht viel weiter. Also ich nutze diese Dinge natürlich auch mit Vergnügen oder gern. Es gibt teilweise fantastische Mathe- und Physik-YouTube-Kanäle auch oder so. Ja. Mhm. Das darf man man darf das Positive mitnehmen. Aber ja, natürlich ist das, was man vermitteln will, lässt sich nicht ersetzen jetzt durch was man in der Tasche mal schnell mit sich nimmt, ein Smartphone.
Da sind wir beim Kern dieses Buches. Der menschliche Geist ist mit dem, was wir im Moment an Informationsflut und an Informationsquellen, an Informationszeitalter und Maschinen geschaffen haben, vollkommen überfordert. Und Sie haben Ihr Buch in drei Teile gegliedert. Fangen wir mal mit dem ersten an, nämlich Sehen. Was sind Ihrer Meinung nach die Folgen dieses Smartphone-Zeitalters, wie Sie es hier auch nennen?
Ja, ich würde es fast gerne noch in einen größeren Kontext setzen. Ich meine, das Smartphone ist ja nur jetzt eine der letzten Evolutionsstufen von Internet und von Computer. Und Sie können sogar so sagen, ich meine, sind wir als Menschen, als Homo sapiens, der irgendwie seine letzten genetischen Modifikationen vielleicht vor ein paar zigtausend Jahren gehabt hat und als Höhlenmensch, eigentlich sind wir sowas wie die Höhlenmenschen, sind wir wirklich dafür gebaut, Informationen jetzt in Echtzeit vom ganzen Globus entgegenzunehmen? Letztlich ist das eine Konsequenz der Erfindung der elektromagnetischen Wellen, ja? Dass alles so schnell geht, dass alles so in dem Tempo auf uns einströmt. Und das Smartphone ist jetzt gerade die letzte Stufe, wo wir uns befinden. Vielleicht ist es noch nicht die letzte, vielleicht verkabeln wir uns mal irgendwann direkt und dann geht es noch weiter. Wo das hinführt, das ist jetzt nicht wirklich abzusehen. Man muss sich nur bewusst sein, das ist ein Medium, das natürlich seine tollen, positiven Seiten irgendwo hat, aber auch ein Suchtpotenzial und auch ein Abhängigkeitspotenzial generiert für mein Gehirn und damit muss ich umgehen.
Sie schreiben in Ihrem Buch Da sind überhaupt sehr viele kleine Anmerkungen, dass ich immer wieder an Mausfeld erinnert wurde. Deswegen kann ich nur raten, das Buch sich zu organisieren und zu lesen. Da schreiben Sie zum Beispiel über die unsägliche Irrelevanz des Aktuellen.
Ja.
Das finde ich super. Das ist absolut ein Treffer auch wieder. Was, dieses Aktuelle, die News immer auf dem neuesten Stand sein, das ist nicht relevant.
Ja, ja. Also ich glaube, das ist vielleicht überhaupt die allerwichtigste Message oder das allerwichtigste Thema, was wir nicht so richtig auf dem Radar haben, weil wir als Menschen gebaut sind dafür, dass wir die Gegenwart, das, was gerade passiert, das, was unter unseren Augen sich abspielt, das wichtig zu nehmen, überproportional wichtig im Vergleich zu allen anderen Dingen. Und das sehen Sie jetzt, wenn Sie die Tagesnachrichten konsumieren, wie unwichtig sind die im Vergleich zur ganzen Geschichte, die passiert ist. Ja? Nehmen Sie eine Zeitung von heute, die ist völlig irrelevant, wenn Sie es in 3 Monaten lesen oder so. Eigentlich müsste die Zeitung irgendwie aus 10% aktuellen Nachrichten bestehen und 90% historischem Hintergrund. Ja. Und das zieht sich natürlich durch alle Gebiete, auch durch die Wissenschaft, das ist ähnlich. Wir sind sehr, sehr auf das Aktuelle fokussiert und regen uns darüber auf und vielleicht berechtigt und so, aber wir haben nicht die richtigen Maßstäbe, das mit der Wichtigkeit einzuordnen. Mhm.
Ja. Also ich habe mal gesagt, wir wissen alles über die letzten 48 Stunden, jedes Detail. Also wir wissen genau, womit sich Pamela Anderson gerade die Zähne geputzt hat, wie ihr aktueller Freund ist. Wir wissen aber relativ wenig über die letzten 150 Jahre. Ja, wir können das schwer einordnen. Ja. Was ist denn überhaupt wirklich wichtig? Wie beurteilt das ein Physiker? Was ist wichtig?
Ja, einfach Information, die über die Zeiten halt gültig ist. Ich meine, was sind wichtige Entwicklungen in der Wissenschaft? Ja, das ist also die Entdeckung der Elektrizität, die Entdeckung der elektromagnetischen Wellen, die Entwicklung der Quantentheorie und vielleicht Relativitätstheorie. Und die können Sie auch dann festmachen an Evolutionsschritten. Ja, warum funktioniert unser Smartphone, ob man es jetzt gut findet oder nicht? Aber es funktioniert eben wegen den elektromagnetischen Wellen, Digitalkameras wegen der Quantenmechanik und so weiter. Und das sind halt die großen Steine. Und die können Sie natürlich auch in der Geschichte festmachen. Was sind die großen Entwicklungen? Ja? Also Nachkriegszeit oder Zweiter Weltkrieg oder vor dem Zweiten Weltkrieg. Oder was sind die entscheidenden Entwicklungen? Irgendwann in neuerer Zeit Zusammenbruch des Ost-West-Konflikt oder so. Und ja, aber wie wichtig ist jetzt im Vergleich dazu irgendeine Wahlergebnis in einem Bundesland oder in einem anderen Land? Oder das ist wirklich über lange Zeit. Wissen Sie noch alle Landtagswahlergebnisse, die Sie jemals im Fernsehen gesehen haben?
Auf gar keinen Fall. Also diese hohe Taktung, immer auf dem Laufenden gehalten zu werden. Mhm. Also ich sage ja, man wird ja auf dem Laufenden gehalten, aber im Grunde wird man auf Trab gehalten.
Ja, ja, ja. Also wir sind zwar jetzt direkt immer am Puls der Zeit, aber eben auch an der Nadel der Nachrichtensucht. Ne? Und das Perfide ist, wir sind ja als Menschen dafür gebaut, dass wir das interessant finden.
Also Neugier ist ein Köder für uns.
Ja, 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 klar. Mhm. Also weil, wie gesagt, der Höhlenmensch, dessen Überleben hing davon ab, von dem, was ist gerade neu passiert. Ja, ist da der Tiger vor der Höhle oder was ist der letzte Klatsch in der Gruppe und wo gibt es was zu essen? Und der musste sich darauf einstellen. Aber für uns heute ist es bei dem Informationsangebot, ist es ja eine Überflutung, die uns eigentlich kaputt macht, das langfristige und nachhaltige Denken.
Ja, das heißt, wir haben eine Überdosis an Informationen. Ja. Können also das, was eingegangen ist, letztendlich gar nicht mehr verarbeiten. Ja, ja. Sie sind ja auch Kognitionsforscher, Herr Unziger. Können Sie mir erklären, wie funktioniert denn eigentlich das Gedächtnis? Also wo man dann sagen kann, ich habe was gelernt. Ich weiß vorher mehr als davor und ich kann das jetzt auch anwenden. Also Information kommt rein und kann die dann andocken ans Gehirn? Erklären Sie mir das doch mal.
Ja, naja, zunächst haben Sie das sensorische Gedächtnis, also wirklich nur elektromagnetische Ströme hier, die im Gehirn herumlaufen, was direkt einfach geht alles rein, aber das ist so viel Information, dass es niemand speichern könnte. Also wir sind noch nicht mal so gut hardwaremäßig ausgestattet wie jetzt eine Festplatte und deswegen müssen wir sehr bald selektieren, dann geht so einiges, ein kleiner Prozentsatz ins Kurzzeitgedächtnis und selbst davon bleibt dann nach ein paar Tagen oder nach Träumen einfach sehr wenig übrig, was ins Langzeitgedächtnis gerät. Ne? Und da gibt's Mechanismen dafür. Wie passiert das? Aufmerksamkeit ist einer Emotionalisierung, deswegen sind wir auch gegen, also Emotion ist das eigentlich, was den Übergang gerade ins Langzeitgedächtnis verursacht oft. Ne?
Also emotionale, man hat den Geschmacksverstärker.
Ja, emotionale Situationen im Leben, ne? Kann jeder sich selbst seine Beispiele dafür nennen. Die bleiben einfach wie eingebrannt im Langzeitgedächtnis über Jahrzehnte. Das Langzeitgedächtnis wird ja auch nicht mehr gelöscht in dem Sinn, sondern bestenfalls ein bisschen überschrieben oder überpudert von Staub. Ne? Man kann den dann wieder wegkehren. Und deswegen glaube ich, dass die Menschen sehr sorglos heute damit umgehen, was sie ins Langzeitgedächtnis lassen. Das ist ja einfach, Information wird sorglos konsumiert. Das ist fast so eine Art Umweltverschmutzung kann da
stattfinden. Eine innere.
Ja, eine innere Umweltverschmutzung. Ich meine, vor 50 Jahren hat sich kein Mensch Gedanken gemacht, dass es irgendwo mal dem Wald schaden könnte, wenn man da Schadstoffe rausbläst. Ein bisschen höherer Kamin und gut ist oder so, ne? Und ich glaube, dass wir in einem Zeitalter ähnlicher Sorglosigkeit leben, was den Umgang mit unserer inneren Umwelt des Gehirns passiert.
Daniele Ganser hat es mal sehr gut beschrieben. Wenn man über einen Markt geht, kann man sich die verschiedensten Produkte, Fische, Tomaten, das kann man sich alles ansehen, ohne das konsumiert zu haben. Wenn man aber sich Medien zuführt, das kann man sich nicht ansehen, ohne dass es nicht schon konsumiert wird. Das bleibt in einem drin. Das wird ja nicht beigebracht. Glauben Sie oder halten Sie es für wichtig, dass vielleicht an Schulen auch ein Unterricht eingeführt wird, flächendeckend, wie der richtige Umgang mit Medien stattzufinden hat? Also, dass Medien nicht einfach sorglos konsumiert werden sollten, sondern das ist auch eine Art von Nahrung, wo man aufpassen muss, was man zu sich nimmt und wie man dosiert.
Ja. Ja, also natürlich. Also das ist eine der zentralen Aufgaben im Moment, dass man sich darüber Gedanken macht, was konsumiere ich, welche kritischer Umgang mit Medien und so weiter. Aber es ist jetzt sicher nicht ein Problem, das man jetzt lösen kann damit. Wir führen jetzt irgendwie ein zusätzliches Fach Medienerziehung oder modifizieren da ein bisschen einen Lehrplan, sondern das ist eigentlich viel breiter. Es betrifft alle. Das betrifft Eltern, Kinder. Erwachsene müssen sich damit auseinandersetzen.
Sie haben im Vorgespräch gesagt, dass man aber heute auch nicht mehr dieselben Maßstäbe anlegen kann. Also ich weiß das zum Beispiel, dass meine Kinder oft, wenn ich sage, kein Smartphone unbedingt in die Schule, dass der Stundenplan ausschließlich nur noch digital vermittelt wird. Also nach dem Motto, da wird er sogar vom Lehrkörper selber dazu verleitet, dass die Kids, die eh schon auf dem Weg zur Schule am Endgerät sitzen und dann auf der Schule Fortnite spielen, dass die auch noch sagen, ja, ich muss ja, weil gleich kommt der neueste Dienstplan. Wie ist das mit Ihren Kindern? Ist es auch der tägliche Kampf?
Ja, ich glaube, ich meine, wenn man die positiven Seiten jetzt nützt, wenn man eine App nützt, die mir sagt, wann meine S-Bahn Verspätung hat, das ist sicher, da gibt es nichts gegen zu sagen. Ja? Also ich bin da kein Technologiefeind in dem Sinn. Aber diese ganzen Nebenerscheinungen, die sind, ja, da ist halt einfach auch nichts reguliert. Also da gibt es eine ganze Industrie, die verdient einfach Geld damit durch, ich sag's mal, überspitzt abhängig machen oder erzeugen, ausnutzen von Suchtpotenzial, um irgendwelche komischen Shooter-Spiele da zu propagieren. Und es ist einfach nichts reguliert. Es gibt keine Steuer drauf gegen die Verblödung. Es gibt keine Verbote. Es ist halt so ein Wildwest eigentlich der geistigen Umweltverschmutzung.
Würden Sie das eine digitale Massenverblödung nennen?
Ja, das hat, glaube Peter Schollatour hat es so genannt, die digitale Massenverblödung, sicher überspitzt. Und also, wie gesagt, keine Technologiegegnerschaft in dem Sinn, dass man jetzt alles rückwärts laufen lässt oder so. Weil es hat ja auch, wenn man es richtig nützt, seine tollen Potenziale, die digitalen Medien. Aber die Kehrseiten der unreflektierten Nutzung, die sind halt einfach noch nicht richtig klar.
Aber wozu raten Sie? Man kann sich ja schlecht zurückziehen. Das heißt, man könnte es schon. Ja? Aber soll man so soll man Digitalfasten machen und sagen, nur 3 Stunden am Tag? Zu was raten Sie? Was ist denn überhaupt umsetzbar?
Also ich will hier gar nicht jetzt mit dem Zeigefinger und sagen, man soll. Ich weiß es nicht. Ich kann Ihnen sagen, was ich denke, das mir gut tut. Ich versuche tatsächlich Strategien zu finden, wie man sich mal ausklingt und vielleicht sogar nicht nur 3 Stunden, sondern vielleicht mal einen ganzen Tag oder idealerweise mehrere Tage und sagen, ja, wenn was wirkliches Wichtiges passiert, dann erzählt mir das jemand. Und einfach mal das auszuhalten, jetzt habe ich meine E-Mails eben nicht gecheckt oder so. Ja. Das ist Und da merkt man selbst, stößt auf Schwierigkeiten, weil man sich schon gewöhnt hat ein bisschen an diese.
Geht Ihnen das auch so?
Ja, klar. Also ich kämpfe damit und gerade zu Zeiten, wie ich das Buch geschrieben habe, musste ich natürlich auch jetzt, um eine gewisse Aktualität auch einzubringen, kommentiert man dann aktuelle Ereignisse oder man informiert sich und dann landen sie halt automatisch, sofern sie auf irgendwelche Nachrichtenseiten gehen, landen sie bei einem Haufen Informationen, die, ja, wenn es darum geht, richtig oder falsch gelogen und das ist auf dem anderen Kanal jetzt richtig gestellt, aber diese große Menge an Irrelevanten oder so, die hat mir, also die wird mir nicht auf Dauer gut tun, glaube ich. Ja, da versuche ich wieder wegzukommen.
In Ihrem Buch habe ich etwas gehört, nämlich dieses vom Hörensagen-Dilemma. Ja. Können Sie das mal beschreiben? Ich habe auch sehr gelacht bei diesem Buch, Herr Unziger. Beschreiben Sie, was ist denn vom Hörensagen-Dilemma?
Ja, also ich meine, man muss sich mal klar machen, wie viel Wissen tatsächlich auf Hörensagen beruht. Also auch wenn Sie jetzt Experte sind, auch wenn Sie es studiert haben, auch selbst wenn das Ihr engeres Fachgebiet ist, welchen Anteil davon haben Sie wirklich durch eigene Sinneserfahrung erlebt, durch und so weiter? Und was wissen Sie halt? Ja, weil Sie sagen, der hat es gesagt, dem glaube ich, das ist ein reputables Buch, der kennt sich gut aus, der hat das gerechnet. Was glauben Sie da dabei? Und das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, mit der ich mich schon natürlich wissenschaftlich beschäftigt hat, weil das auch ein sehr, ich muss jetzt aber ablenken hier, das ist ein sehr großes Thema, weil in der Wissenschaft ist eben auch sehr viel, ja, Wissen gibt es nur vom Hörensagen existiert, aber nicht wirklich Fakten sind. Ja. Und um das zu trennen, wo ziehe ich die sinnvolle Trennlinie zwischen dem, was jetzt einfach gerade die Mehrheit denkt und alle sagen, und dem, wo ich mich wirklich darauf verlassen kann. Das ist für eine Arbeit als Wissenschaftler ist das entscheidend, weil wenn Sie irgendwie auf dem falschen Dampfer sind jetzt und glauben zum Beispiel an die Kontinentalverschiebung nicht, wie Geologie zu Zeiten von Alfred Wegener, ne, dann arbeiten Sie und alles war für die Katz, weil Sie einfach auf ein falsches Paradigma gebaut haben. Wenn Sie aber zu sehr alles anzweifeln, ja, und auch also jeden Tag möchte ich noch das Gravitationsgesetz selbst hier
testen,
ob das stimmt oder so, dann kommen Sie zu nichts, weil Ihr Leben gar nicht ausreicht, das alles zu machen. Ja. Das heißt, diese Trennung zwischen den verlässlichen Fakten und dem, was jetzt ja, könnte sein oder halt Mehrheitsmeinung ist, das ist schwierig zu ziehen. Und diese Linie, also diese Überlegungen habe ich dann, versucht zu übertragen, eben auf politische Informationen. Und da kann man sich halt auch an manche Dinge halten und an manche nicht. Also aber das ist ein Kampf, diese richtige Linie zu ziehen.
Wir erleben in der Gesellschaft und auch in den Medien einen enormen Kampf, wenn man sich in irgendeiner Weise, egal aus welcher Position, egal welcher wissenschaftlich dazu äußert, zum Thema Klima äußert. Ja. Was ist da Ihre Haltung?
Ja, also es ist differenziert. muss man aufpassen, dass man jetzt nicht beide Seiten verärgert, wenn man den Mund aufmacht.
Aber ist das nicht schon komisch, dass man als Wissenschaftler aufpassen?
Das ist, ich meine, da geht es jetzt eigentlich schon los. Ich glaube, das ist eine wissenschaftliche Frage. Ja? Was macht das Klima mit der Erde? Oder was beeinflusst das Klima? Und die Wissenschaft leidet darunter, unter dieser Polarisierung, unter dieser Politisierung. Das ist der Lager, du bist dafür und dagegen und so. Das tut nicht gut der sachlichen Diskussion. Ja. Also es ist ja nicht so, dass man jetzt heute es die Bösen gibt und die Guten, die wollen ein Gesetz, das jetzt Temperatur 1,5 Grad vorschreibt und die anderen sind dagegen. So ist es ja nicht, dass man da schwarz-weiß unterscheiden kann. Ne. Das heißt, es gibt auch wieder Sehen, Denken, Handeln. Für mich die Grundlage, was ist die Evidenz, wie teste ich die? Und da verlasse ich mich jetzt nicht auf die Mehrheit, ja, aber Vorsicht, es gibt trotzdem natürlich Evidenz, dass wir schlimme Sachen gerade mit dem Planeten machen. Und es ist durchaus besorgniserregend, dass jetzt die Temperaturen sich erhöhen. Und einiges anderes auch noch besorgniserregend. Ja? Mhm. Aber ich muss das ganze Problem eben mit Verstand angehen. Ja? Mit nachhaltigen Lösungen. Und daran fehlt es natürlich trotz allem auch vielen Leuten, die jetzt gut gewillt sind. Umgekehrt, wenn man jetzt über, wahrscheinlich haben Sie im Kopf auch, was denkt man jetzt zu den Aktivitäten, den Protesten der Jugend oder so. Das ist, also ich würde mal sagen, prinzipiell soll man da das Positive mitnehmen, weil ich glaube, es ist wertvoll, wenn überhaupt mal das Bewusstsein entsteht, wir müssen uns um den Planeten kümmern.
Also generell das Umweltbewusstsein nach vorne bringen, nach dem Motto, so können wir nicht weitermachen. Ja, ja. Würden Sie den Satz unterschreiben?
Ja, definitiv. Also treffen zwei Planeten sich im Universum und sagen, wie geht's dir denn so? Oh, schlecht, ich habe Homo sapiens. Das vergeht von selbst, ja, sagt der andere. Das in der Situation sind wir definitiv.
Würden Sie sagen, der Mensch ist eine Art Epidemie für diesen Planeten?
Ja, böse ausgedrückt.
Böse ausgedrückt. Ja. Und erledigt sich aber selber, wenn er so weitermacht.
Wenn wir es nicht auf die Reihe kriegen, dann besteht zumindest die reale Gefahr. Aber wie, also da gibt es eine ganze Reihe von Gefahren. Ja? Also ich beschäftige mich schon länger also mit sogenannten existenziellen Gefahren für die Menschheit. Es gibt auch ein ganzes Institut in Oxford, das Future of Life Institute oder so. Das ist angefangen von Asteroideneinschlägen oder so natürliche Sachen oder Supervulkanausbrüche, da können sie wenig gegen machen oder so, bis zum Atomkrieg, der uns einen nuklearen Winter beschert, bis was ganz Fieses, Hinterhältiges wie ein Artensterben und uns irgendwo da die Lebensgrundlagen erzieht. Da gibt es viele Gefahren. Ja. Und Klima ist sicher ein ernstes Thema, das man auch in Angriff nehmen muss. Aber es ist nicht das Einzige. Mhm. Und es tut Not, dass überhaupt ein Bewusstsein dafür existiert. Und insofern, ich glaube, sollte man dankbar sein, dass es so einen Bewusstseinswandel gibt und den auch mitnehmen in den positiven Zeiten. Und es im besten Fall transformieren überhaupt in eine Generation, die sich bewusster wieder wird, wie sie mit dem Planeten umgeht.
Na, es hat ja keinen Sinn, wenn man jetzt hysterisch vorgeht oder auf der anderen Seite sowieso Feierabend und dann zu einer Ohnmacht führt, dass die Leute sagen, ja, dann kann ich auch noch mehr den neuen Porsche kaufen und draufhalten.
Nö, das ist definitiv nicht.
Ich weiß nicht, aber Sie kennen vielleicht das Buch 10 Milliarden und den Film auch dazu. Und da wird ja etwas explizit angesprochen, dass wir im Moment eben 7,3 Milliarden Menschen haben. 2050 werden wir 10 Milliarden haben, aber das ist ja nicht Schluss. Das heißt, die werden sich ja weiter vermehren, die brauchen auch alle Nahrung. Und die Art und Weise, wie wir auch Landwirtschaft betreiben, dass wir mehr landwirtschaftliche Flächen brauchen. Aber das heißt, wir müssen unsere Wälder kaputt machen, wenn wir so weitermachen. Dort wird auch angesprochen, dass wir eben an allen Stellen Raum drehen. Und das hat auch mit der sogenannten Überbevölkerung zu tun. Ja. Darüber wird ja sehr wenig gesprochen, dass dieser Planet nicht für 30 Milliarden Menschen Platz haben kann.
Ja. Also zunächst mal sieht es so aus, wie Sie sagen, als sei das so, ich meine, wenn man die Bevölkerungszahlen anschaut, dann ist das so eine Exponentialfunktion, das ist immer kritisch, bringt jedes System zum Einsturz. Aber muss man auch sagen, also ich verweise da auf einen ausgezeichneten Beitrag von dem verstorbenen schwedischen Statistiker Hans Rosling, der hat tolle Videos veranschaulichen zu dem Thema gemacht. Sie müssen die ganzen Daten in Korrelation setzen, und zwar auch den Lebensstandard und die Versorgung der Elementarbedürfnisse. Und da zeigt sich ganz klar, der statistische Zusammenhang ist, sobald es eben vernünftige Lebensbedingungen gibt in einem Land, dann haben die nicht mehr 8 oder 10 Kinder oder so. Ja, dann gleicht sich das an. Und wenn das vernünftig gemacht würde, dann können wir ohne weiteres auch in die Situation kommen und sagen, okay, jetzt haben wir 7, 8, 9, 10, aber irgendwann dann bei 12 pendelt sich's ein. Und dafür ist es auch okay. Ja? Also es ist nicht so, dass wir insofern, glaube ich, vor der Katastrophe stehen. Mhm. Ja?
Wir müssen vielleicht auch anders haushalten. Ich meine, allein in Deutschland werfen die Deutschen Lebensmittel weg. Das ist der Jahresumsatz von Aldi, 20 Milliarden, die wir wegschmeißen. Ja. Die werden dann vorher geerntet, da wird viel Dünger aufs Feld gepackt und so weiter. Das heißt, die Art und Weise, wie wir auch verschwenden, damit, wenn man das lassen könnte oder würde oder muss auch, dann könnte man sehr viele Dinge kompensieren. Dieses Bewusstsein zu schärfen, also wir müssen ja weit über andere Dinge sprechen, als ausschließlich uns auf CO2 zu konzentrieren. Trotzdem ist die Diskussion ja im Moment so, also es geht ja nur darum, wie stark der Einfluss des Menschen auf das Klima ist. Und wenn du nicht A oder B unterschreibst, gibt es aber richtig in die Schnauze, um es mal salopp zu formulieren. Ja, ja. Was ist da los mit dieser Gesellschaft, dass sie so aggressiv reagiert? Was ist da in dieser, hat das auch mit diesem Konsum der Medien zu tun, dass wir das, was mit uns macht?
Hysterisch geradezu? Ja, also die öffentliche Diskussion ist oft hysterisch, kurzlebig, also Fokussierungsillusion. Eben nur auf die Gegenwart ist das Allergrößte, das Wichtigste. Und das ist bedenklich und auch nicht gut in dem Zusammenhang. Ja, ich sage, es ist entscheidend, ob sich diese Idee, diese Bewegung eben transformiert in was Vernünftiges, Nachhaltiges, was ein allgemeines Bewusstsein wird, was vielleicht ein bisschen konsensfähig ist und trotzdem sehr, sehr viele individuelle sehr viele Verbesserungen angestoßen werden von Individuen, die kreative Ideen haben, wie man da und dort jetzt auch Klimagase reduziert oder das dafür sorgt oder so. Wenn es sich dahingehend transformiert, wäre es gut. Wenn es sich bloß in eine spaltende Hysterie ausartet, ja, da geht nämlich überhaupt nichts mehr voran. Ne? Wenn dann zwei Gruppen, schwarz und weiß, sich gegenüberstehen und sagen, ja, wir sind die Guten, ihr seid die Nicht-Guten und dann bewegt sich am allerwenigsten.
Das ist aber Teile und Herrsche.
Ja. Ja, das ist richtig. Jetzt kann man natürlich sagen, hat jemand ein Interesse? Manche vielleicht haben Interesse dran, ja, solche Bewegungen dann wirklich gerade in dieser Mitte durchzusägen. Es ist ja auch sowas, ich meine gerade die alternativen Medien, die, glaube ich, sehr wichtig waren und sehr gut, um dieses, jetzt auf dem Thema Krieg und Frieden, ja, dieses NATO-Narrativ zu durchbrechen, wir sind die Guten, ja, da war das sehr wichtig, dass da Gegenstimmen gab oder so. Aber jetzt durch das nächste Thema, jetzt wenn es um Klima geht, geht teilweise so ein Riss da durch. Ja, ich glaube, das ist keine gute Strategie, sich zu bekriegen. Es darf auch mal verschiedene Ansichten geben. Ich darf auch jemand anhören, mal einen Vortrag ansehen und sagen, wie groß ist jetzt der Einfluss vom CO2 wirklich? Mhm. Ja, und vielleicht spielt jetzt irgendwie die Wolkenbildung in der oberen Atmosphäre. Es sind teilweise Fachleute, die haben da vernünftige Ansichten dazu. Ja? Ja. Deswegen ist jemand nicht jetzt ein böser Klimawandelleugner oder so, den nirgendwo mehr anhören darf. Aber gleichzeitig muss ich natürlich auch sagen, Moment mal, was spricht jetzt eigentlich dagegen, dass wir jetzt unseren verrückten Konsum an Energie, auch an Mineralölen und so ein bisschen einschränken. Ja? Einfach auf der Fairness halber mal sagen, das und das wird jetzt besteuert, weil warum eigentlich nicht? Ja, das wird allen gut tun.
Ja. Und der Weg, zum Elektroauto kann nicht die Lösung sein. Stehen wir halt elektrisch im Stau.
Das ist, da will ich jetzt auch gar nicht jetzt gut und böse jetzt trennen. Das wird sich zeigen, wie weit es eine Lösung ergibt. Ich meine, als Physiker ganz generell, denke ich schon, das ist ein Kreislauf. Das muss ein Kreislauf werden hier, dieses Ökosystem Erde. Ja.
Und, das heißt, wir als Menschen müssen uns andocken an eine Wirtschaft, die wie die Natur funktioniert. Genau, nachhaltig muss ich
genau.
sagen.
Genau, und da können Sie letztlich auf ganz lange Sicht, wie lange das jetzt reicht, oder CO2, also sogar unabhängig davon, können Sie jetzt nicht einfach irgendwelche Energiequellen verbrauchen, ob das jetzt Kernenergie oder fossile sind, und dann hört es irgendwann auf, sondern die intelligentere Strategie ist schon natürlich umzustellen. Weil wir haben eine Solarkonstante von 1300 Watt pro Quadratmeter, da ist eigentlich genug da für die Menschheit. Und man sagt, eine intelligente Zivilisation soll es im Grunde schaffen. Und da bin ich schon ein bisschen auch Technikoptimist. Ich hoffe, dass ich nicht naiv genannt werde, aber da tut sich schon was. Nicht von heute auf morgen, aber natürlich gibt es da kluge, schlaue Technologien, die aus denen was werden kann und welche von denen man halt ab und zu vernünftig, aber irgendwann wegkommen will. Mhm. Also wie ich angefangen habe zu studieren, ne, da konnten Politiker noch öffentlich sagen, ach, regenerative Energiequellen, die können nie irgendwie marktfähige Strom erzeugen.
Dunkelflaute, ich sag mal Dunkelflaute.
Vollkommener Blödsinn, ja. Also und inzwischen heute ist der Gegenbeweis erbracht und natürlich gibt es noch
Lücken.
Gibt noch viele Inkompetenz und da und dann, wie das alles umgesetzt wird, da kann man jetzt sehr viel kritisieren. Aber an dem, ich sag mal, das größere Ziel der Umstellung auf die regenerativen Energien, dafür muss man natürlich irgendwo werben auch.
Mhm. Ja? In Ihrem Buch geht es darum, uns aufmerksam zu machen, dass es um unsere Aufmerksamkeit geht. Deswegen sieht man hier immer mehr Menschen so durch die Straßen laufen. Die gucken sich eine Stadt als Tourist so an, ja, was TripAdvisor sagt.
Warum reisen Sie dann überhaupt?
Das verstehe ich sowieso nicht. Und auch wenn Sie dann da sind, wo Sie hingefahren sind, gucken Sie, wollen Sie eigentlich mal woanders sein. Dadurch, dass alles wichtig ist, schreiben Sie im Buch, ist ja auch alles unwichtig. Können Sie das beschreiben? Was sollte uns klar sein, wenn alles sofort konsumiert wird, dass das sehr inflationär wird, was dann wichtig ist? Oder auch unwichtig?
Ja, was wichtig und was unwichtig ist, ist natürlich zunächst jetzt eine persönliche Entscheidung. Also was will ich in meinem Leben erreichen? Was habe ich da für Ziele? Was möchte ich, wie möchte ich mich realisieren? Verbringe ich mein Leben damit, irgendwelche Filme anzusehen oder Shows, wo andere Leute sind? Oder mache ich selbst irgendwie was aus meinem Leben oder so? Wir leben in einer Kultur, der Yuval Harari sagt das, er ist ein sehr, sehr, sehr kluges Buch, sehr reflektiert. Wir leben in einer Kultur des Konsumismus. Ja? Also auch oberflächlich jetzt, ich konsumiere viele materielle Dinge, schmeiß die weg, großes Auto, tolles Essen und so weiter. Aber auch noch ein Stück weiter sogar, dass Erlebnisse konsumiert werden.
Ja? Auch News werden konsumiert.
Ja, Erlebnisse und News werden konsumiert oder so. Es kommt, was zu kurz kommt, sind eigentlich Erkenntnisse. Ja, wann habe ich was kapiert? Was gibt mir das für ein Gefühl, wenn ich was verstanden habe oder so? Wie viel ist mir das wert? Ja? Im Gegensatz zu dem, ich bin da und da und da gewesen, habe das und die Stadt gesehen oder so, sind auch nette Dinge. Aber darüber nachzudenken, ja, das.
Das heißt, alles zielt letztendlich auf eine Art von Unterhaltung ab. Soll unterhalten erstmal. Auch Nachrichten sind Unterhaltung geworden. Man sagt ja sogar von Infotainment ist das ja heute.
Ja gut, das ist natürlich jetzt noch eine andere, noch eine zweite Stufe, sage ich mal, unselige Vermischung, dass das vermischt wird und durcheinander. Und also Nachrichten und Kommentar wird nicht mehr getrennt. Und selbst immer Nachrichten und Kommentar wird es noch mit Infotainment dann zusammengemischt. Also mich regt das ein bisschen auf. Ich meine, da schlagen sie eine Spiegel-Online-Seite auf. Und dann berichten die redaktionell, was jetzt im Tatort passiert ist. Das geht's noch. Also, ja. Ich will nur wissen, was in der Welt passiert ist, nicht im Fernsehen. Mhm. Ja.
Und, aber Sie beschreiben in Ihrem Buch ja auch, dass das alles eben, weil ganz viel untergebracht werden soll, weil ja die ganze Zeit irgendwas was passiert und weil das ja auch immer schneller wechseln muss, muss das auch alles verkürzt berichtet werden und damit aus dem Kontext gerissen. Kann ein Mensch das überhaupt verstehen, Information aus dem Kontext gerissen? Kann das ans Gehirn, sage ich jetzt mal, andocken, so eine Information?
Das ist sehr schwierig. Also gerade wenn Sie sich jetzt politisch informieren und Sie schauen nur Nachrichten, dann kann das nicht richtig andocken, weil dann müssten Sie ja Experte sein über die Innenpolitik von Venezuela oder Iran oder Russland oder Amerika oder Südafrika der letzten 30 Jahre. Und wer ist das schon? Ja? Das heißt, meine Strategie wäre, also oder was ich persönlich jetzt verfolge, eher dann mal ein Buch lesen. Ja, was ist jetzt die letzten 20 Jahre eigentlich in Syrien passiert und in welchem Kontext kann ich das dann einordnen? Dann habe ich mehr verstanden, als wenn ich jetzt von allem ein bisschen was und die das Narrativ glauben muss, was mir jetzt da mitverkauft wird bei den Nachrichten. Mhm. Ja. Das heißt, also lieber ein bisschen in die Tiefe in dem Fall, als in die Breite gehen.
Mhm. Lassen Sie uns über die Ukraine-Krise sprechen, die bei vielen in der Bevölkerung, bei Ihnen ja auch, zu einem Vertrauensverlust geführt hat in das, was sich Massenmedien nennt. Die Menschen haben plötzlich gemerkt, auch durch die Alternativmedien, wo sie andere Informationen bekommen konnten, das, was da berichtet wird, kann so nicht stimmen. Da tauchten dann auch dann Menschen mit Hakenkreuz ab Stahlhelm im ZDF auf, spielte aber keine Rolle. Relotius-Medien, all das. Ja. Das hat ja Folgen für die Demokratie, wenn man die Zeitung, die man immer gelesen hat, die Süddeutsche oder das Programm, was man immer gesehen hat, wenn man plötzlich das Gefühl hat, dem kann man nicht trauen, die belügen einen richtig. Mhm. Dieser Vertrauensverlust, ist der Ihrer Meinung nach nachhaltig oder war das etwas Vorübergehendes und jetzt glauben die Menschen wieder, was drin steht in der Zeitung?
Also ich weiß nicht, was alle Menschen damit machen. Ich kann sagen, für mich selbst, also rückblickend, war es vielleicht wertvoll, dass ich jetzt wieder skeptischer geworden bin, weil vielleicht habe ich auch mal 2008 jetzt noch ein Interview von Thomas Roth geglaubt, so wie der über Georgien berichtet hat, ne? und nicht bemerkt, was er da alles rein und rausgeschnitten hat. Aber klar, also das Vertrauen ist natürlich erstmal dahin, in dem Sinn, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, auch wenn er mal die Wahrheit spricht. Aber das ist ja letztlich ganz gut so. Nicht, weil man jetzt überall die Unwahrheit vermuten muss, aber wie der Journalist I.F. Stone sagt, ich gehe mal davon aus, dass die Regierungen lügen. Also einfach mal so als Default. Und wenn es anders ist, umso besser. Aber das ist mal meine Arbeitsbasis und so kritisch. Das ist jetzt, also da muss man nicht schizophren sein oder jetzt irgendwie übertrieben misstrauisch, aber das ist ja auch eine richtig wissenschaftliche Methode. Erstmal nichts zu glauben. Ja? Mhm. Kommt jemand mit einer neuen Theorie des Universums, sage ich, glaube ich erstmal nicht. Gib mir Evidenz. Ja? Und diese Evidenz, die muss man halt immer einfordern. Und wenn wir dahin kommen, dass wir jetzt zu einer Kultur der Nachrichteninterpretation, dass wir die Medien eben nicht immer für bare Münze nehmen, sondern Evidenz einfordern, dann ist das nur gut.
Mhm. Ja. Aber Herr Unziger, ich finde das sehr interessant, dass Sie das jetzt mal ansprechen. Viele sind davon ausgegangen, lange Zeit, auch Medienschaffende, ich gehöre auch mal dazu, das, was in der Zeitung drinsteht, das habe ich nie geglaubt, aber das stimmt schon weitestgehend. Da ist ein bisschen eine Interpretation da, schon die Art und Weise, also was ich überhaupt auswähle, ist ja schon eine Art der Manipulation. Klar, weil warum nicht das? Ja, das halte ich für wichtiger. Ach so. Ja, ja. So, aber dass Sie sagen, man sollte eine Zeitung eher so lesen, da macht mir jemand ein Angebot, wie es aussehen könnte, aber die Zeitung hat ja Besitzer und der hat Interesse, dass ich nämlich das jetzt denke.
Ja.
Das ist ja, das haben die Menschen so nicht gelernt. Ja. Bisher sind sie ans Kiosk gegangen, haben sich die Süddeutsche gekauft und gesagt, da steht drin, was ist. Ja. Sie sagen, nee, das darf man also nicht mehr.
Die richtige Frage ist schon immer zuerst zu stellen, wer will hier wem was sagen mit diesem Artikel. Ja, nicht, dass das eben die blanke Wahrheit ist. Und naja, also was mich wirklich, also da ist es eben offensichtlich geworden, es war eigentlich bei dieser sogenannten Annexion der Krim, ne, im März 2014.
Sie sagen sogenannte, was war das denn Ihrer Meinung nach?
Naja, das ist halt ein Wort, das man verwendet hat. Ich meine, wer hat denn in der Geschichte jetzt Sachen annektiert? Ne? Hitler, Saddam Hussein, ja. Was wird ausgelöst? Ja, vielleicht muss man jetzt doch mal gewaltsam das wieder zurückdrängen. Ist aber in dem Kontext völlig absurd. Wir sprechen doch hier über aggressives Verhalten, außenpolitisch aggressives Verhalten von Großmächten. Wie schlimm und böse ist jetzt Putin gewesen 2014 mit der Krim? Aber das ist doch in jeder Hinsicht absurd. Ich meine, es wollten mehrheitlich die Leute. Wie viele Tote gab es da? Gab es einen Verletzten? Da hat sich nicht mal jemand das Knie wehgetan. Ja? Umgekehrt haben wir 10 Jahre vorher einen illegalen Krieg mit Lügen erfunden im Irak mit Hunderttausenden von Toten. Ja? Das ist ein absurdes Missverhältnis, wo man nur noch sagen kann, die spinnen alle, wenn das Thema jetzt wirklich ist, wie aggressiv benehmen sich Großmächte. Ja? Dann kann man nicht ein Geschrei darum machen. Ja? Das kann man jetzt gut finden oder nicht gut finden, man kann es untersuchen, man kann unterberichten, aber einfach bitte ins Verhältnis setzen. Mhm. Und diese Maßstäbe, die sind völlig verrutscht. Mhm. Aber das sind sie bis heute.
Ja. Und dass auch mit zweierlei Maß gemessen wird?
Ja. Ja, natürlich wird mit zweierlei Maß gemessen. Mhm. Ja?
Also Herr Unziger, was Sie aber auch beschreiben, das hat natürlich auch zu etwas geführt. Also wenn man den Medien nicht mehr vertrauen kann, weil das, was Sie von den Menschen jetzt erwarten und vielleicht sogar fordern, ist etwas, dass die dachten, also darauf kann ich mich verlassen, dass so ein bisschen, jetzt kommt der Werbespruch, da weiß man, was man hat. Mhm. Wenn ich das ZDF anmache oder die ARD oder meine Lokalzeitung, das stimmt. Das Datum stimmt ja auch und die Sportergebnisse stimmt auch. Ich war auch bei dem Spiel, ich kann es bestätigen, also muss der Rest auch stimmen. Mhm. Aber das hat ja auch dazu geführt, dass man sich um etwas dort nicht kümmern musste, nämlich um die große Orientierung. Ja. Darauf konnte man sich verlassen. Dieser Kompass stimmt. Der muss nicht täglich geeicht werden. Ja. Jetzt sagen Sie, okay, man muss das hinterfragen, aber das führt ja schon dazu, dass die Leute nicht mehr orientiert sind, weil vielleicht schaffen sie es eben nicht, aus zeitlichen Gründen.
Ja, ich weiß nicht, was jetzt, ob man das so sehen, wie müssen die orientiert sein? Müssen die, also da hat man Soziologe gesagt, die Massenmedien dienen dazu, eine Gegenwart herzustellen. Aber wie wichtig ist jetzt das überhaupt, sage ich mal, so eine Gegenwart herzustellen? Muss das sein? Kommen die Leute vielleicht nicht besser aus, wenn sie nicht unbedingt so ein aktuelles Bild haben, sage ich jetzt mal provokativ. Mhm. Ja.
Auch also interessant, also nach dem Motto, Sie müssen sich mal die Frage stellen, ob das überhaupt so wichtig ist, jeden Tag diesen Wahnsinn zu konsumieren.
Ja, ja, ja.
Orientieren Sie sich doch an was anderem.
Ja, ja.
Nicht unbedingt an der Gazette.
Ja, ja.
Woran orientieren Sie sich denn?
Ja, also ich versuche, wie gesagt, ich konsumiere nicht regelmäßig täglich jetzt große Medien mit den Tagesnachrichten. Das, glaube ich, wird mir jetzt nicht nützen oder mich nicht weiterführen. Natürlich, wenn es ein Thema gibt, dann guckt man mal da rein, versucht man das Gleiche aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Und dann denkt man nach, was ergibt den meisten Sinn, was hat keine Widersprüche. Und dann versucht man sich in aller Bescheidenheit ein Bild zu formen, wie es denn abläuft.
Mhm. Ja. Medien haben ja auch die Funktion, zu informieren, aber auch zu konditionieren. Wenn alle dasselbe sagen, dann denken die Leute alle dasselbe und dann handeln sie vielleicht auch so für mich vorhersehbar als derjenige, der das gerne wünscht. Ist Menschen das klar, dass Medien auch diese Funktion haben?
Ja, Noam Chomsky sagt natürlich, die Medien sind dazu da, eigentlich die Massen vom Denken abzuhalten. Das ist auf alle Fälle so.
Vom eigenen Denken abzuhalten.
Das ist auf alle Fälle so. Aber die Frage ist natürlich, also inwieweit ist das jetzt groß und bös und von den Strippenziehen im Hintergrund gelenkt oder natürlich auch ein systemimmanent einfach in dieser Maschinerie, weil es einfach auch unsere eigenartigen Bedürfnisse im Gehirn bedient. Ne? Mhm. Stichwort, wir fahren einfach ab auf diese Unwichtigkeiten, auf diese täglichen. Aber was mir wichtig ist, ist einfach diese Absurdität, diese Verschiebung der Maßstäbe, die jetzt passiert. Ne? Also machen Sie jetzt mal das Fernsehen auf oder gucken Sie YouTube über die Impeachment. Ja? Was ist da der Skandal? Ja? Ist der Skandal, dass die überhaupt Militärhilfe liefern für Millionen für Rüstungsgüter, um irgendwo einen Konflikt anzufangen? Ist das der Skandal? Nö, ist nicht der Skandal. Ist der Skandal, dass da ein korrupter ehemaliger Vizepräsident da ist, dessen Familie einfach hier Geld mitnimmt? Ja. Oder so? Ist auch nicht der Skandal. Sondern der Skandal ist, ja, jemand hat gesagt, du, vielleicht, wenn du da... Ne? Und das ist so, die dritte, vierte, fünfte Stufe, ja, also so eine marginale Unwichtigkeit, die jetzt 24 Stunden am Tag auf allen Sendern in den USA durchgedreht wird, das ist, also da kann man doch nur mehr den Kopf schütteln. Mhm. Das ist doch Irrationalität eigentlich, ja, ich verstehe die Welt nicht mehr.
Es ist aber auch natürlich eine Ablenkungsmaschinerie, die von den wesentlichen Dingen ablenkt. Das können Medien ja auch leisten. Ja.
Impeachment, also Impeachment hier, aber Impeachment für einen illegalen Krieg mit Hunderttausenden von Toten? Nö. Mhm. Ja. Dann Bill Clinton hat mit seiner Praktikantin Oralsex, ja, das ist schon wieder Impeachment oder so. Da wird wieder ein Krieg geführt? Nö, warum eigentlich? Oder so. Das sind die Maßstäbe, die ich nicht verstehe. Mhm.
Ja. In Ihrem Buch sind sehr viele Zitate zu finden, die Sie immer so rechts und links rausstellen, dass man sie schön auch behalten kann. Zum Beispiel eins von Walter Lippmann: Wenn alle das Gleiche denken, denkt keiner sehr viel. Bei Walter Lippmann habe ich immer das Gefühl, das ist genau das, was er wollte.
Da kennen Sie jetzt besser. Also er hat es vielleicht das jetzt als
Der war ja auch kein Freund der Demokratie, hat ja nicht daran geglaubt. Wir müssen den Leuten Dinge vorgeben, weil sonst ist das gar nicht zu machen. Lassen Sie uns aber trotzdem mal bei einem weiteren Teil in der Digitalisierung bleiben. Wir haben die Medien auf der einen Seite, die gleichrichten, indem sie sehr ähnlich sind, weil das ja alle sagen, in allen Gruppen. Jeder glaubt, er liest eine individuelle Zeitung. In Wirklichkeit bedienen die sich bei... Ich hätte fast gesagt Nachrichtendiensten, aber ich meine Agenturen, ja, sowas Ähnliches. Aber dann kann ich auch noch nachgucken. Ich kann ja bei Wikipedia zum Beispiel nachgucken. Da steht ja da auch drin, was die Wahrheit ist. Ist das gefährlich Ihrer Meinung nach, wenn wir auf die klassisch gedruckten Bücher verzichten und immer noch bei Wikipedia nachschauen?
Ja,
Wikipedia
um weiß das. Um Gottes Willen. Also Wikipedia ist ja auch alles andere als objektiv. Ist ja auch jetzt eigentlich... wie soll man sagen? Also sehr, sehr stark von einer kleinen Gruppe eigentlich dominiert, die da die Meinung vorgibt, die auch sehr transatlantisch gebürstet ist. Ich habe ja darüber auch einen Vortrag sogar mal gehalten neulich, über diese Unarten bei Wikipedia. Ja, ich denke, wer die Wikipedia mit offenen Augen ansieht, der merkt, dass da was nicht stimmt, wenn jetzt in einem Artikel über Daniele Ganser irgendwie 23 Leute irgendwie was Negatives sagen dürfen, aber bei George W. Bush dort steht, er hat zum Nation-Building des Irak beigetragen? War das alles so? dann sagt das eigentlich vieles aus. Und jetzt, wenn man natürlich also näher reinguckt, was passiert da wirklich? Also Fiedler und Pohlmann haben ja da sehr gute Recherche zur Wikipedia gemacht. Dann liegt das natürlich wahnsinnig im Argen. Ja.
Also ist es ein digitaler Pranger geworden?
Ja, es ist ein digitaler Pranger. Und vor allem ist es natürlich von so einem Politbüro, wird das intern genannt, übernommen von so einer Gruppe, die jetzt da einfach die Meinung vorgeben. Und wenn sie da ausscheren, werden sie also gnadenlos rausgelöscht. Also ich beteilige mich damit, ich hätte gar keine Zeit, da irgendwas aufzuschreiben, und dann verschiebt es irgendjemand noch eine Stunde ins Archiv, das wäre mir zu blöd, ich habe was anderes zu tun. Aber in dem Zusammenhang vielleicht, also das ist auch so ein Phänomen, Wikipedia ist ja eigentlich, war das ja was Tolles. Also grandios, oder?
Als, die Idee war toll.
Als Idee. Und dann hat es sicher auch eine Zeit lang gut funktioniert, alle tragen ihr Wissen bei, und wenn sie jetzt über einen Zitronensäurezyklus oder über Kernfusion was wissen wollen, ist das hervorragende, tolle Information.
Also das, wenn man es rein wissenschaftlich betrachtet, das ist für Sie noch eine Quelle?
Naja, gut, also wenn es jetzt bei der modernen Big Science ist, auch mit Vorsicht zu genießen, was drin steht. Aber ich wollte nur sagen, das war eine Gruppe von Leuten, die war ursprünglich intelligent, computeraffin, hat das gemacht, die beigetragen haben oder so. Ja. Aber es gibt so eine Negativ-Evolution von Gruppen hinsichtlich Intelligenz und Charakter, so muss man das sagen. Also die die Schlauen, denen wird es irgendwann zu blöd, die fallen raus, wenn sich diese Gruppe abschließt. Ja, wenn die, gerade wenn sie sich einbilden, sie sind was Besseres. Ja, also so wie Wikipedia-Administratoren, so wie das Elite-Journalisten, glaube ich, machen. Oder wie es auch ganze Wissenschaftsgruppen machen, dass sie sagen, ja, wir wissen das, wir können das. Ja, dann werden die einfach als Gruppe irgendwann ziemlich blöd auch. Mhm. So muss man das sagen. Und das ist mit Wikipedia passiert. Und das passiert auch jetzt sicher mit großen Wissenschaftskollaborationen, ja, dass sie irgendwann einfach da die Kreativen, die sagen, na, das ist mir zu blöd, das lasse ich jetzt. Und eigentlich die gern sich, die baden in der Mehrheitsmeinung und da dabei sind und die Gruppenprivilegien genießen, die bleiben dann dabei.
Ist aber ja vielen Menschen immer noch nicht bekannt, die benutzen Wikipedia weiterhin als Quelle, da ist diese Quelle extrem vergiftet. Das ist wirklich, Sie haben es genannt, ein Politbüro und Pohlmann und da gibt es einen Film dazu, Die dunkle Seite der Wikipedia, da kann ich nur zu raten, sich den anzuschauen. Ich möchte aber trotzdem auf etwas abzielen, was Sie in Ihrem Buch auch schreiben, nämlich diese falschen Inhalte, die wir dort lesen, die leben im Gedächtnis weiter.
Ja.
Das heißt, es hat, auch wenn ich es konsumiere und weiß, dass es falsch ist, trotzdem wirkt diese Propaganda. Wie funktioniert das im Gehirn, dass es trotzdem funktioniert? Deswegen wird es ja gemacht.
Naja, unser Gehirn ist keine Festplatte. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber es ist nun mal nicht so. Sie können es nicht wieder löschen, wenn da Information drin ist. Also insbesondere, wenn sie im Langzeitgedächtnis ist, dann kann man sie überhaupt nicht mehr löschen. Dann kann man irgendwo noch ein Label anbringen, das hat vielleicht nicht gestimmt oder da gab es eine Gegendarstellung, aber vielleicht kann dieses Label sogar wieder verloren gehen oder übertüncht werden. Ne? Also leider ist falsche Information nicht so einfach wieder auszulöschen. Und das wird natürlich auch ausgenutzt. Also Sie können, es kann noch so blöd sein, es kann noch so unfundiert sein, wenn die es einfach wiederholt und wiederholt und wiederholt wird dann. Ja, also der war der böse Diktator, der hat das gemacht. Sag, Moment, da gibt es keine Evidenz. Nö, dann
bleibt es. Also Wiederholung.
Wiederholung, ja. Ich meine, wie war es? 70% der US-Soldaten im Irak waren davon überzeugt, dass Saddam Hussein was mit 9-11 zu tun hat. Hat nichts damit zu tun gehabt oder so. Ne? Aber ja, dafür sind sie in den Krieg gezogen.
Hier spricht natürlich der Kognitionsforscher, es fällt bei Ihnen das Wort Bestätigungsillusion. Nur was ins Weltbild passt, dockt auch ans Gedächtnis an. Können Sie diesen Prozess mal beschreiben? Das ist also keine Entscheidung, will ich oder will ich nicht, sondern das passiert automatisch im Kopf. Wie läuft das?
Ja, wir sind einfach extrem harmoniebedürftige Menschen. Also wenn ich wieder ausholen darf, es gibt dieses Konformitätsexperiment von dem Psychologen Salomon Asch. Da gab es also eine Versuchsperson und 5 instruierte Schauspieler, die mit ihm in der Gruppe sitzen und gebrieft sind und beurteilen müssen, wie groß ist ein Balken oder so. Und es ist ganz klare, kinderleichte Antwort zu geben. Aber wenn die Runde 2-mal durchgelaufen ist und dann beim 3. Mal der absichtlich was Falsches sagt und der absichtlich was Falsches sagt, der Schauspieler, dann ist die arme Versuchsperson, sagt die auch was Falsches.
Das heißt, der hat in der Bredouille, dass sie mit, dass sie dann denkt, oh, irgendwas stimmt nicht. Also ich sage auch das, obwohl ich es nicht glaube.
Diese Konformität ist wahnsinnig wichtig. Und da sind wir alle zu harmoniesüchtig. Und wir sind natürlich erst recht harmoniesüchtig, wenn es um unsere eigene Überzeugung geht. Weil ich meine, wer ist schon gern schizophren? Wer denkt gerne, ja, das ist so, aber gleichzeitig so, mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit. Was rational eigentlich eine richtige Strategie wäre. Ich kann mich irren, ich kann einen Prozentsatz von Wahrscheinlichkeit angeben, sowas, aber vielleicht war es auch anders. Mhm. Das wäre doch eigentlich rational, aber so wollen wir nicht leben. Ja? Also wir versuchen, ein konsistentes Weltbild zu haben und das gilt jetzt nicht nur für das Individuum, sondern möglichst eine Partei soll auch noch irgendwie eine geschlossene Sicht der Dinge haben, weil sonst sind sie ja zerstritten, dann kann man sie nicht wählen. Ja. Eine Wissenschaftlergruppe, die muss sich aber alle einig sein, ja, dass das nächste Forschungsprojekt ist, weil wenn sie sich nicht einig sind, geben wir ihnen kein Geld.
Mhm. Ja. Aber Wissenschaft funktioniert ja nicht demokratisch.
Naja, es funktioniert.
Die Mehrheit muss nicht recht haben.
Im Herdentrieb.
Ja, aber die Mehrheit muss nicht recht haben in der wissenschaftlichen Gruppe.
Ja, theoretisch nicht. Also die hat sogar meistens gar nicht recht. Also nehmen Sie die Mehrheit der Geologen, ja, die gegen die Kontinent oder nicht an die Kontinentaldrift geglaubt haben. Da kann man jetzt die Mehrheit im Mittelalter, die gesagt haben, ja, es ist ja völlig absurd, dass die Erde um die Sonne kreisen würde oder so. Ja. Also die Mehrheit ist oft auf dem falschen Dampfer. Aber
sogar in der Wissenschaft.
Natürlich. Also könnte ich jetzt noch aktuellere Beispiele nehmen. Also ich glaube, also im Moment ist es auch ganz offensichtlich, dass wir ein kompliziertes Modell der Grundlagenphysik haben, das völlig auf dem falschen Dampfer ist. Das sehen auch viele, viele Leute so. Nur es ist nicht demokratisch. Also das hat natürlich das positive Potenzial, ein Außenseiter irgendwo kommt dann auf eine Idee, setzt sich durch, weil es Evidenz dafür gibt. Ja. Aber natürlich funktioniert Wissenschaft genauso im Herdentrieb und natürlich funktioniert es leider genauso mit dem Narrativ. Ja. Narrativ, da gibt es das politische Narrativ, ja, da wird die Information eingeordnet. Ja. Aber es gibt auch das wissenschaftliche Narrativ, wo sie Informationen vorsortieren und sagen, passt es rein? Schön, juhu, wir haben eine Bestätigung. Mhm. Passt es nicht rein? Naja, vielleicht war es doch ein Messfehler.
Das ist aber anders als
vielleicht war es doch ein Fake News.
Das ist ja anders, als Popper gearbeitet hat oder vorgeschlagen hat, es beweist mir, dass ich falsch liege. Das will ich eigentlich, damit ich weitermachen kann. Ja. Und wenn euch das alles nicht gelingt, dann nehmen wir es erstmal an. Sie sprechen hier auch von Rudelwissenschaft, aber eben auch von Big Science und Great Science. Was ist der Unterschied? Was hat sich denn zur Forschung, zur Wissenschaft im letzten Jahrhundert, zur heutigen verändert? Ja. Was unterscheidet die Grundlagenforschung damals von dem, was wir in CERN machen?
Ja, also das ist wieder ein großes Thema. Also zunächst, der Popper ist natürlich ein sehr richtiger, intelligenter Wissenschaftsphilosoph, der die Falsifizierbarkeit begründet hat. Das bedeutet, ich muss mich einfach auf Evidenz verlassen und ich muss so fair sein, zu sagen, meine Meinung testen zu lassen. Dass, wenn was dagegen spricht, dann habe ich Unrecht gehabt. Nur dann mache ich Wissenschaft, wenn ich nicht von vornherein schon eine Ideologie vertrete.
Das heißt, ich muss auch die Art und Weise, wie ich dazu gekommen bin, die Methode offenlegen.
Richtig, die Methode offenlegen und ich muss letztlich ergebnisoffen sein und das Experiment als Schiedsrichter meiner Theorie akzeptieren, ja, ob es stimmt oder nicht. Das ist jetzt die schöne Theorie. Ja, jetzt gab es aber den Thomas Kuhn mit dem Buch Die Struktur der wissenschaftlichen Revolutionen, der sagt, naja, Popper in der Theorie ganz schön, aber in der Praxis ist es leider nicht so. Weil was passiert? Man hat ein Weltbild, so wie im Mittelalter. Ja, und wenn dann was nicht stimmt, dann wird nicht die ganze Theorie über Bord geworfen, sondern versucht man sie einzubauen. Man sagt, naja, dann ist der Mars halt irgendwie auf so einer Kreisbahn um die Kreisbahn geflogen oder so. Ja? Und dann stimmt wieder was nicht und dann mache ich es wieder ein bisschen komplizierter und dann rette ich mein ganzes Modell.
Mhm. Ja? Weil ich auch für dieses Modell berühmt geworden bin und davon lebe.
Ja, da muss man jetzt gar nicht, unterstellen. Die sind also nicht böswillig oder so, sondern
die
glauben das echt und die sagen natürlich haben im Hinterkopf, es wäre ja furchtbar, wenn das nicht, alles nicht stimmt. Ja. Weil dann hätte ich umsonst gearbeitet die letzten 20 Jahre. Aber das sind halt Paradigmen, ne? Genauso wie es in der Wissenschaft und in der Politik und Gesellschaft die gibt. Und so entwickelt sich das. Also wir haben ein Paradigma, an dem wird gearbeitet. Und das kann ganz, ganz lang überleben. Und natürlich muss man, wenn man Wissenschaftsgeschichte macht, sieht man dann auch, das kann ganz, ganz, ganz lang dauert es oft, ja, bis ein falsches Paradigma überlebt. Otto Hahn hat 5 Jahre lang nicht gemerkt, dass er Kerne gespalten hat, wo das relativ eigentlich einfach zu entdecken war. Ja. 500 Jahre hatten wir also das geozentrische Weltbild. Und heute, wenn Sie jetzt auf die Grundlagenphysik schauen, dann sehen Sie auch, da wird immer was komplizierter, komplizierter, komplizierter. Ja. Also Einstein hat gesagt, er kann sich nicht vorstellen, dass es eine vernünftige Theorie gibt, wo die einzige unerklärte Zahl dabei ist. Müssen Sie mal setzen lassen, so eine Aussage. Ja? So kann es nicht sein, dass ich an irgendwas glaube, das hat einfach der liebe Gott erfunden, die Zahl und die gibt es jetzt. Nö, wir müssen es verstehen. Ja? Jetzt raten Sie mal, wie viele solche Zahlen haben die Physiker heute? 150 oder so, oder noch mehr, die zählen sich schon gar nicht mehr richtig. Mhm. Ja? Ist eigentlich jeder, der mit wachen Sinnen, sag ich mal, jetzt Wissenschaftsgeschichte sich beschäftigt oder mal eine Biografie gelesen hat, der sieht sofort, dass das ist sinnlos, was die heute machen, ja, mit dieser Komplizierung der Naturgesetze oder so. Ja. Und trotzdem schaffen es große, auch intelligente Gruppen, sich ganz, ganz weit in das Territorium der Absurdität zu begeben.
Hat natürlich auch damit zu tun, dass dort auch sehr viel Geld reinfließt, sehr viel auch Rüstungsgeld
Also das genau, das war ja Ihr zweiter Punkt, also der soziologische eigentlich Entwicklung der Wissenschaft von der, und da hat sich natürlich auch alles auf den Kopf gestellt. Also das waren früher Individuen, die einfach wissen wollten, was die Welt im Innersten zusammenhält. Pierre Curie hat seine Experimente selbst finanziert, der Einstein und Heisenberg haben diskutiert oder der Niels Bohr in der Straßenbahn zu zweit.
Das waren Nerds aus heutiger Sicht.
Das waren Nerds und das waren Individuen oder haben einfach Einzelne 10 Jahre nachgedacht. Newton hat 10 Jahre nachgedacht, Keppel hat 10 Jahre nachgedacht, bis er ein Gesetz gefunden hat.
Und Sie kennen vielleicht das Buch Fermats letzter Satz. Einer hat sich 7 Jahre lang eingeschlossen, um über dieses Problem nachzudenken. Großartig, genau. Finde ich das.
Und habe nebenbei so getan, als würde irgendwas anders machen. Da ist auf Konferenz gegangen, damit er nicht auffällt.
7 Jahre einschließen und nur versuchen, diesen Fermats letzten Satz zu beweisen.
Ja, aber jetzt müssen Sie das mal vergleichen. Also Michael Faraday hat als Buchbinder angefangen. Er hat in seinem Leben 10.000 Experimente durchgeführt. Ja, alle ganz genau detailliert aufgeschrieben in seinem Laborbuch oder so. Heute arbeiten 10.000 Leute an einem Experiment. Ja, wie sehr hat sich das verändert? Soziologisch ist das auf den Kopf gestellt natürlich. Ja. Und dieses Big Science, und da gibt es natürlich Gründe dafür, das ist jetzt einmal dieser Gruppendruck, der sich entwickelt, diese Massenmeinungen, aus denen der Einzelne nicht ausbrechen will.
Was auch wie eine Droge wirkt, dazu zu gehören.
Ja, natürlich. Also gehen Sie mal in eine Konferenz und da reden 500 Leute über dunkle Energie und Neutrino-Oszillationen und denken Sie mal, das ist Blödsinn, das führt nicht weiter. Da fühlen Sie sich unheimlich alleine gerade in dem Moment oder so. Ja. Aber woher kam das? Das kam natürlich durch Big Money in dem Fall. Ich meine, die Atombombe war natürlich eine Zäsur insofern, weil die Physiker interessant, aber unwichtig oder lass die mal machen im Elfenbeinturm irgendwas und plötzlich entwickeln die was, was jetzt über die Weltherrschaft entscheidet. Ja? Und das ist leider natürlich nicht folgenlos geblieben für die Wissenschaft, weil natürlich jetzt plötzlich Riesenlaboratorien, Riesenforschungsgelder, ja.
Das war die Initialzündung für, wir kaufen jetzt die Wissenschaft, die soll nicht nur unbedingt gewinnorientiert oder Patentforschung, sondern für militärische Vorherrschaft.
Ja, natürlich. Und wobei das jetzt auch, sage ich mal, jetzt nicht gesteuert absichtlich, aber es war einfach eine Entwicklung auch, ja. Also diese europäische Physiktradition, die naturphilosophisch war, wo die Leute gefragt haben, warum ist diese Naturkonstante gerade so groß und nicht anders? Mhm. Warum gibt es da zwei Teilchen und nicht eines? Mhm. Ja?
Die haben nicht gefragt, weil sie Geld dafür bekommen haben.
Nein, die hat es einfach interessiert. Ja, der Dirac, der Schrödinger, der Einstein. Und die wurde natürlich total abgelöst nach 1945 von diesem Paradigma. Wir haben hier einen Beschleuniger. Also genau mit diesem Beschleuniger hat man ja auch Uran angereichert. Mhm. Wir haben hier einen Beschleuniger. Wer den größten Beschleuniger hat, hat die größten Chancen, einen Nobelpreis zu kriegen, wieder was Neues zu entdecken. Da kommt irgendwas heraus, irgendwelche Sachen. Wir verstehen sie nicht wirklich, aber wir geben ihnen einen Namen. Und seitdem wird er weiter gewurstelt und weiter Zahlen produziert, Daten produziert, ohne wirkliches grundlegendes Verständnis.
Mhm. Was ist denn der wissenschaftliche Output? Ich meine, wenn man sich anschaut, was im 20. Jahrhundert und im 19. Jahrhundert von Forschern und Physikern erfunden wurde, das hat ja auch zu Dingen geführt, die im Alltag anwendbar sind. Was ist denn anwendbar von dem, was in CERN rauskommt? Ist das anwendbar?
Ja, gar nichts. Gar nichts. Also die sagen, ja, wir haben ein bisschen zum Internet beigetragen. Aber ich meine, natürlich gab es jetzt im 20. Jahrhundert gab es viel technologische Entwicklungen, ja, Computer, Laser und so weiter. Aber wenn Sie genau hinsehen, dann sind das Dinge, die von der Theorie her klar waren im 19. oder Anfang des 20. Jahrhunderts. Es gibt keinen fundamentalen, wirklichen wissenschaftlichen Fortschritt, jetzt spreche ich von der Grundlagenphysik, seit 1930, der wirklich was zu was geführt hat, was sie verwenden können. Also die Atombombe war das Letzte, wenn man so zynisch sagen will. Das funktioniert, ja, die Kernspaltung. Aber das ist jetzt auch gar nicht mal ein fundamentaler Prozess, sage ich mal. Ja. Aber die Fragen, die Leute damals gestellt haben, der Wolfgang Pauli hat dann gesagt, ja, warum ist das Elektron gerade so schwer, wie es ist? Wir verstehen es nicht. Wir gehören zur Degeneration von Physikern, sagte der. Da werden die später mal sagen, na, das haben die nicht geschafft, das rauszubringen. Und wir sind keinen Schritt weiter seitdem heute. Aber es wird irgendwie unter den Tisch gekehrt oder völlig unter der täglichen irrelevanten Flut von Ergebnissen zugedeckt, dass diese grundlegenden Fragen nicht geklärt sind.
Aber Sie haben es schon beschrieben, es hat damit zu tun, früher waren Menschen eben auch unentgeltlich neugierig, heute wenn jemand von außen kommt und sagt, das interessiert uns, dann bekommst du jetzt Geld dafür, damit du das erforscht, was uns interessiert. Das ist ja ein ganz anderer Ansatz. Als ein Physiker, der sagt, das interessiert mich.
Ja, so krass ist es vielleicht nicht. Also es gibt natürlich die gezielte Forschung, also es gibt natürlich jetzt Atomwaffenforschung im inneren Sinne und sagen, mach das und das und das. Es gibt schon Grundlagenforschung in dem Sinn, also ich würde mal sagen, am CERN, die bilden sich tatsächlich ein, dass sie Grundlagenforschung machen. Ja, sie machen in Wirklichkeit, aber die machen jetzt auch nichts bewusst Schlechtes oder Unnützes oder so. Die denken wirklich, dass das irgendwas zu tun hätte damit. In Wirklichkeit betreiben sie natürlich technischen Hochleistungssport, der bewundernswert übrigens sogar ist auf einer Seite. Das ist so, ich sage immer, wie wenn man eine Kathedrale baut oder so. Ja, die kann ich toll finden oder so, aber deswegen muss ich noch nicht an lieben Gott glauben. Mhm. Ja, und die machen technische Meisterleistungen jetzt, indem sie ihren Protonenstrahl herstellen, aber es hat halt leider nichts mit den Fragen zu tun, die jetzt wichtig sind, eigentlich, die Physik lösen müsste. Mhm. Ja.
Wie kann man dieser Wissenschaft den Stecker ziehen, damit man, wenn ich Sie richtig verstehe, sich vielleicht auch auf andere Dinge, auf wesentlichere Dinge konzentriert? Oder geht das gar nicht, weil Geld ein so starker Magnet ist, da kommen Sie gar nicht von weg? Das müsste denn Ihrer Meinung, was ist denn, wäre denn wesentlich oder heute wichtiger, als weiter sich auf CERN zu konzentrieren? Ist ja auch ein sehr teurer Spaß, dieses CERN.
Ja, ja. Also, ich bin kein Wissenschaftsmanager oder derjenige, der das Geld verteilt. Also ich glaube, ich habe gute Gründe und fundierte Gründe zu sagen, das, was ihr macht, ist es fundamental in der falschen Richtung. Wie man das besser organisiert, ich würde mal sagen, die Geldverschwendung ist jetzt noch gar nicht mal das Schlimmste. Wir leben in einer perversen Welt, da wird Geld für Bank-Bailouts verwendet und es gibt Hunderte von Millionen von Kindern, die hungern. Das ist pervers. Ja, also da läuft einiges schief. Und das Schlimmste ist nicht daran, dass jetzt CERN Geld bekommt oder so. Ja, was mich auf lange Sicht beunruhigt, ist eher dieser intellektuelle Stillstand natürlich der Menschheit. Es klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich denke, das ist langfristig was Homo sapiens irgendwie sich nicht leisten können wird. Ja, unser Überleben hat immer kritisch davon, war davon beeinflusst, wie gut wir die Sachen verstanden haben. Und wenn wir jetzt so ein intellektuelles Sackgasse in dieser Richtung haben, dann ist das nicht gesund.
Da fällt mir Karl Valentin ein. Ich glaube, hat jetzt wieder Geburtstag, von 90 Jahre tot, glaube ich. Der hätte doch gesagt, sowas kennen sie, aber gegen Katar haben sie noch nichts erfunden.
Hat ja, kein Bein. Also war gar nicht so schlecht. Ja, also sie können viele Dinge natürlich machen, die nützlich sind, also in der Wissenschaft. Also da gibt es viele, das geht auch nahtlos über, ich sag mal, in interessante Forschung, wo ich jetzt sagen würde, das muss man auf alle Fälle weitertreiben oder es ist gut so. Deswegen, also Vorsicht, da irgendwas im Bausch und Bogen zu verdammen. Aber es ist definitiv ein Mechanismus, wo es zu viel Gruppendruck gibt, wo es zu viel Gruppendenken gibt, wo es zu wenig Offenheit gegenüber neuen Ideen. Also heute macht man einfach mit viel Geld vollkommen uninteressante Experimente, die sehr aufwendig sind, wo eigentlich das Ergebnis klar ist. Das heißt, die Hoffnung ist, wenn Sie jetzt die Werbung für den neuen Beschleuniger für 100 Milliarden ansehen, sagen, wir werden irgendwas Interessantes finden. Wir wissen noch nicht genau was, aber vielleicht die Supersymmetrie, vielleicht die fünfte Dimension, vielleicht doch, aber egal was, irgendwas werden wir finden. Naja, also das ist noch keine Vorhersage, keine vernünftige. Wir bräuchten eigentlich viel mehr Forschung, wo wichtige Sachen in Angriff genommen werden. Die kosten dann auch nicht so viel Geld, ja, aber Risiko dabei ist. So, naja, ist zwar sehr unwahrscheinlich, dass dieser eine jetzt da recht hat, aber wir probieren das mal aus. Ja. Mhm. Und da gibt es heute oft nur ein paar wenige private Institute, die solche Forschung dann finanzieren. Die sagen, okay, das ist interessant, das gucken wir mal an.
Ja. Also das ist, was Sie beschreiben. Sie beschreiben das ja auch in Ihrem Buch, weil Sie sich auch mit dieser, wo wir jetzt gerade besprechen, auch mit einem schmaleren Kapitel beschäftigen. Das ist ja letztendlich eben auch, das hat alles auch mit Globalisierung zu tun. Wir werden immer konformer. Also alles muss gleicher werden. Auch die Wissenschaft muss gleicher werden. Was wir denken, die Endgeräte, eine Weltmeinung, wenn wir etwas machen, A oder B, CO2, ja oder nein. Es gibt kein Miteinander mehr. Das sehen wir dort auch. Ja. Sie haben dieses Buch geschrieben, ja auch, weil ich dort ein zentrales Ziel bei Ihnen auch lese, nämlich Sie sind jemand, der sich für den Frieden stark einsetzt. Weil das, was wir im Moment machen, ist ja, dass wir finden uns immer in Gruppen zusammen und dort sind wir gemeinsam gegen die anderen. Das ist etwas, was ich dauernd beobachte. Wir gehen zu Bayern München und sind dann von dort aus gegen 1860. Aber ich möchte gerne Fußball gucken. Da kannst du hier nicht mitspielen. Wo ich denke, aber eigentlich, nee. Warum, was soll passieren, wenn jemand dieses Buch liest? Wie wichtig ist der Friedensgedanke bei Ihnen, dass wir sagen, wir brauchen auch keine Aufrüstung, wir sollten vielleicht wieder mehr Toleranz erlernen?
Ja, ja, ich meine, der ist natürlich elementar. Ich denke, es gibt Frieden, Freiheit, Recht, das sind die großen Steine einfach, die wir erhalten müssen. Und ich denke, das muss sogar am Anfang stehen. Ich meine, wir haben ja vorhin gesprochen über alle möglichen Probleme der Menschheit und Umwelt und Klima und so weiter und so fort. Aber das Grundproblem ist doch, wenn wir als Menschheit überhaupt handlungsfähig werden wollen, wir sind noch nicht in dem Zustand. Es gibt keine internationale Institution, die irgendwie für den Globus was erreichen könnte. Also wir haben jetzt eine Supermacht, die schert sich gerade um keine Verträge, keine Menschenrechte, zerreißt alle Abmachungen. Das ist doch die Situation jetzt.
Ist Ihrer Meinung nach die UNO gescheitert?
Naja, die ist jetzt im Moment irgendwie gerade so eine Art Agonie. Also ich meine, die USA haben sie irgendwie zerpflückt in ihrer Wichtigkeit. Natürlich wäre das ein schöner Gedanke, aber der wird natürlich hinten und vorn mit Füßen getreten. Ich meine, das Gewaltverbot der UNO, ja, wer liest denn das heute noch?
Wer hält sich daran?
Wer hält sich dann daran, ja. Das bedeutet, und ich weiß auch nicht, also ich kann es nicht vorhersehen, ob wirklich die UNO vielleicht mal wieder zu angemessener Stärke heranwachsen wird, wenn in vielen Ländern wieder vernünftige Regierungen gewählt werden und die sich einigen oder so. Ich weiß nicht, ob das die Lösung sein wird. Ich stelle nur fest, im Moment ist der Planet eigentlich völlig, da gibt es keine Regeln, keine Gesetze. Also wir haben das Recht des Stärkeren, aber eigentlich in erster Näherung nimmt da keiner Rücksicht auf den anderen. Mhm. Und aus der Situation muss man erst überhaupt Lösungen entwickeln.
Es gab ja immer Situationen, wo ein Imperium oder eine Macht, die sich gegen das Imperium gestellt hat, sich über alle Gesetze hinweggestellt hat. Und es gab in solchen Situationen, auch wo sich einfach das gilt jetzt alles nicht mehr. Mhm. Und es gab immer auch Menschen, die sich dagegen zur Wehr gesetzt haben, die mit Zivilcourage und etwas riskiert haben, versucht haben, dagegen anzugehen. In der deutschen Geschichte haben wir da zum Beispiel die Geschwister Scholl, wir haben jetzt Snowden, wir haben Assange. Was mit diesen Menschen ist man in der Gegenwart nie besonders gut umgegangen. Ja. Wie wichtig ist das, dass wir vielleicht auch dazu ermuntern und uns auch hinter diese Menschen stellen und die nicht nur in der Vergangenheit stattfinden, feiern, sondern auch in der Gegenwart schützen. Mhm. Also zum Beispiel Assange, auf der Buchmesse haben wir uns zuletzt gesehen, es war kein einziges Plakat für Assange an irgendeinem Buchstand oder bei irgendeinem Verleger, wo ich mir die Frage gestellt habe, ob die eigentlich Gutenberg verstanden haben und den Buchdruck und die freie Presse und wem man da auf die Füße tritt. Ja. Warum ist das so, dass wir so wenig Zivilcourage haben, sogar von Institutionen, die sich das immer auf die Fahnen schreiben?
Ja, das ist natürlich ein besonders skandalöses Beispiel oder so. Also, wenn ich mich aufregen will, dann gucke ich dann irgendwie die Pressekonferenz und die Sprecher vom Auswärtigen Amt an, die dann sagen, ach, was der UNO-Menschenrechtsbeauftragte sagt zu dem Fall. Ach, das ist nicht so wichtig. Ach, das haben wir noch nicht gelesen.
Das haben wir gar nicht.
Ach, das interessiert uns nicht. Und dann grinsen sie auch noch frech in die Kamera. Ja, dann rege ich mich auf oder so. Und sage, wie können wir überhaupt noch in den Spiegel schauen, die Leute? Aber also in den Spiegel, der sich selbst abbildet. Und das ist das, was man so beim Namen nennen muss. Also vielleicht jetzt, ohne dass man sich jetzt zu viel aufregt oder so, aber die Dinge klar beim Namen nennen. Hier wird Recht mit Füßen getreten. Ja? Da wird Freiheit mit Füßen getreten. Und da wird auch der Frieden mit Füßen getreten, weil ich meine, letztlich hat WikiLeaks ja auch dazu geführt, jetzt Kriegsverbrechen aufzudecken oder so, ja. Und da ist jeder gehalten, dass er eben den Mund aufmacht und es auch den Mächtigen ins Gesicht sagt.
Trotzdem ist das kein Thema. Also es ist ist ja schon ein Unterschied. Vielleicht stellen sich noch Leute hinter ein und sagen, ja, man muss man eben foltern, wenn es sich um einen arabischen Terrorist handelt, der dann irgendwo im Nahen Osten in einem Knast verschimmelt. Da könnte man die Leute vielleicht noch auf seine Seite bekommen, was natürlich auch absurd ist, weil Foltern führt ja zu nichts und die Würde des Menschen, jedes Menschen ist unantastbar. Aber hier
handelt es sich Artikel 1.
Ja, handelt es sich um einen australischen Journalisten, der in London so behandelt wird und diese Folter führt ja zum Tode. Wer ist da das Ziel? Ist das Assange oder soll das uns eher einschüchtern und zukünftige Whistleblower und Presse nach dem Motto, hör zu, du weißt, hier läuft eine Grenze, da veröffentlicht einer Kriegsverbrechen, die stimmen auch alle, aber er wird für die Veröffentlichung bestraft, während die Kriegsverbrechen begangen haben, weiter frei rumlaufen. Sind wir das Ziel, die Bürger?
Will man uns damit etwas mitteilen?
Ja, es soll sicher ein Exempel statuiert werden. Also das ist, wenn man jetzt an Informationsfreiheit denkt, und sehr traurig und eine große Bedrohung, weil letztlich muss man natürlich fragen, wie wirkt es? Ne? Wer möchte in die Situation geraten, und was passiert mit den Leuten, die dem Imperium wirklich auf die Füße treten? Ja, und das ist jetzt, der Snowden konnte sich absetzen, aber Chelsea Manning sitzt im Gefängnis, auch aus absurden Gründen wieder inhaftiert. Snowden sitzt im Gefängnis.
Gleichzeitig feiern wir aber hier Dissidenten aus Hongkong.
Ja, die zur Gewalt aufrufen. Ne? Mhm. Also das ist eine andere. Ja, das sind die verschiedenen Maßstäbe, ja, auch die sehr, sehr widerlich sind auch. Ne? Also man kann das sind wieder wir die Guten und die anderen die Bösen, weil ja schon von vornherein klar ist, ja, die unterdrücken die Meinung und die Freiheit. Also ich meine, das ist sicher jetzt kein Modellstaat, China oder so, aber ich kann doch nicht jetzt eine offen sich zur Gewalt bekennende Gruppe, die kann ich doch nicht unterstützen, bin ich wahnsinnig.
Ja. In der Ukraine haben wir das auch gemacht.
Ja.
Also im Grunde soll in Hongkong der Maidan wiederholt werden.
Ja, wir sind wahnsinnig. Also die offizielle Linie. Und weil das so absurd ist, muss man diese Absurdität täglich beim Namen nennen. Mehr können wir auch nicht tun. Ich meine, das ist was sie tun und
was sie ja auch tun.
Was ich auch versuche.
Ganz am Mausfeld.
Aber halt überzeugend einfach auch wirken und sagen, jetzt ganz normal, jetzt mal ruhig nebeneinander stellen, ja. Passt das zusammen?
Ja. Aber auch wohin führt uns das? Kann es da Gewinner geben? Würden Sie sagen, der Westen befindet sich auf Kriegskurs? Und jeder, der das irgendwie diese Kriegsmaschinerie, die immer stärker läuft, die irgendwie benennt, transparent macht, was gar nicht gut ist für diese Maschinerie, weil sie praktisch des Kaisers neue Kleider spielt, der wird attackiert?
Also das ist ziemlich schwer, hinter die Kulissen zu blicken. Also wir
rüsten auf.
Ja, natürlich. Also die, was von außen sichtbar ist, wir zerfetzen alle Abrüstungsverträge, wir rüsten verrückt auf. Der Rüstungsetat des Westens ist irgendwie 20 Mal so hoch wie von allen anderen. Wir müssen angeblich jetzt noch irgendwie aufrüsten. Das ist alles weit im Level der Absurdität. Man fragt sich jetzt, woher kommt's? Was sind die Entscheidungsträger? Haben die formalen Entscheidungsträger überhaupt noch wirklich das Sagen? Die Frage kann man sich berechtigterweise stellen, sogar in Amerika. Ja. Inwieweit kann dort ein gewählter Präsident überhaupt noch was anderes machen, als was jetzt die außenpolitische Linie dieses militärisch-industriellen Komplexes ist? Und um das zu begreifen, die Zusammenhänge, ja, ist, wie gesagt, ich glaube, besser als sich auf die Gegenwart zu konzentrieren. Schauen wir mal auf die Geschichte. Was ist da passiert? Lesen wir eine Kennedy-Biografie, so wie JFK and the Unspeakable. Und dann versteht man vielleicht ein bisschen besser, was im Moment im Gange ist. Es ist sicher was Absurdes, es ist sicher was aus dem Ruder läuft. Man muss irgendwie vermeiden, dass daraus die ganz große Katastrophe wird, und hoffen, dass es sich selbst totläuft irgendwann.
Aber ich glaube, dass diese Hoffnung uns nicht weit bringt, weil Passivität oder das gibt es Menschen, die dafür zuständig sind, hat uns ja oft in der Geschichte dahin geführt, wo es uns an den Rand des Abgrunds geführt hat. Ja. Jetzt habe ich mit Ihnen als Physiker natürlich jemanden, wo ich sagen kann, ja, es gab ja schon mal einen Dürrenmatt, der die Physiker geschrieben hat.
Ja,
weil die Physiker haben dazu beigetragen, dass durch die Erfindung der Atombombe die Dinge heute anders laufen.
Ja.
Wir können uns heute einen solchen Fehler nicht nochmal erlauben. Einen nochmal totalen Krieg, der ist dann atomar. Das wird der letzte Krieg sein, mit dem die Zivilisation zu kämpfen hat. Danach wird sie mit Keulen, wie das Einstein gesagt hat, aufeinander losgehen.
Ja.
Ist Menschen das klar, dass wir das, was wir bisher getan haben, bei einem dritten Mal nuklear nicht mehr machen können? Davon werden wir uns nicht mehr erholen. Es wird danach keinen Marshallplan geben, direkt danach.
Mhm.
Ist das den Physikern klar? Ist das den Menschen klar?
Nö, ich glaube, es ist nicht wirklich klar, weil dieses apokalyptische Szenario ist wirklich real. Da braucht man jetzt nur zu lesen in den Archiven, was in den 60er Jahren teilweise passiert ist, wie nahe man dort an der atomaren Konfrontation war, wie viel schneller und wie viel zerstörerischer das heute abgehen wird. Ich glaube, das ist nicht wirklich klar. Und deswegen ist das eines der Hauptziele, ich glaube, wo jeder versuchen kann, so eine Katastrophe abzuwenden. Also Ich würde so sagen, also diese Punkte Frieden, Recht, Freiheit, das ist wirklich das Entscheidende. Dafür würde ich auch jetzt bei einer akuten Kriegsgefahr würde ich auch auf die Straße gehen und für den Frieden demonstrieren oder irgendwelche Aktionen vielleicht starten oder so. Das ist ein sinnvoller Widerstand der Zivilgesellschaft, um was nicht kaputt zu machen, um den Status quo zu erhalten. Ja. Das heißt umgekehrt nicht, dass ich jetzt alle Dinge, die auf der Welt falsch laufen, dass ich die reparieren kann, indem ich auf die Straße gehe. Weil ich glaube, manche Dinge, die verlangen ein überlegtes, durchdachtes, nachhaltiges Handeln, wo es auch Details und Sachkenntnis ankommt, da braucht man andere Lösungen noch dazu. Ja. Also insofern, ich bin da vielleicht ein bisschen mehr als Sie noch Technik Optimist oder man kann nicht im Moment leider alle widerlichen Zustände heilen jetzt, obwohl man das gerne möchte und vielleicht auch eine gewisse Ohnmacht man manchmal spürt. Aber vielleicht ist es klug, sich auf das Allerwichtigste zu konzentrieren, auf eben Frieden, Freiheit und Recht und dann bisschen mit diesem Status quo Optimist zu sein, dass sich vielleicht doch mal was Unvorhergesehenes zum positiven Wandel ist. Ich meine, es kam auch mal ein Gorbatschow und hat den Kalten Krieg beendet. Das hat jetzt auch niemand so erwartet und es hätte unter anderen Umständen auch noch 50 Jahre in der alten Weise weitergehen können. Mhm. Ja?
Aber was Sie gerade beschrieben haben, da fällt das Wort ja konzentrieren. Wenn man sich auf das, also Frieden, Recht und Freiheit, wesentliche Elemente, und zwar in allen Gesellschaften sind die wichtig, wenn man sich auf die konzentriert, dann muss man sich auch konzentrieren können. Wenn man aber von diesem als News-Junkie durch die Welt rennt, dann konzentriert man sich eben auf irgendwelche Ballerspiele oder irgendwelche Gadgets oder den Black Friday. Mhm. Da sind wir ja wieder dabei. Also das soll ja Ihr Buch, sagt ja auch Anleitung zum Selberdenken in verrückten Zeiten. Lernen und Denken ist eine, und Denken selber ist natürlich eine Zukunftsinvestition. Ist das das, was Ihr Buch erreichen soll, dass Leute mal zu sich kommen, aus diesem Wachkoma nenne ich das ja immer, zu sich kommen und sagen, was mache ich eigentlich, was ist überhaupt wichtig für mich, was ist elementar, was sind wirklich die großen Fragen? Ist es das Schnäppchen oder aber hat die Aufrüstung vielleicht, führt die mich an einen, und meine Kinder in eine Region, wo das Schnäppchen keine Rolle mehr spielt? Ja. Ist es das, was Sie erreichen wollen? So ein bisschen mal weglegen, denken, mal auf sich selbst runtergucken, praktisch eine Vogelperspektive einnehmen, auf sich selbst, was mache ich hier eigentlich?
Ja klar, also natürlich ist das auch irgendwo eine Reflexion über Lebensziele. Das lass nicht bloß alles mit dir machen von außen, weil wir haben ja eine absurde Informationsdichte im Vergleich zu dem, was wir dann in Handel umsetzen, sondern mach dir klar, wie das funktioniert, hab den Mut, die Dinge anzusprechen, mach dich nicht abhängig, versuch dir deinen Geist freizuhalten, um selbst zu denken und auf die wichtigen Dinge dich konzentrieren. Das ist und eben wegkommen von dieser Fokussierung der Gegenwart, sondern langfristig die Dinge zu betrachten. Dazu gehört ganz allgemein jetzt Bücher zu lesen. Also es ist nicht nur, weil ich jetzt ein Buch schreibe, sondern...
Andere schreiben auch Bücher.
Aber ich meine, Bücher sind einfach jetzt sinnvollere Texte als Zeitungen, man muss es mal so sagen. Ja? Die gehen über längere Zeiträume, die sind besser recherchiert und das ist einfach eine andere geistige Nahrung, als wenn ich jeden Tag Nachrichten oder noch schlimmer irgendwelche Spielchen mich... zu Mülle
damit. Man denkt übrigens, wenn man so ein Buch liest, denkt man eben nicht nur nach, man denkt auch vor. Das wäre ja auch wichtig für die Menschen, dass er in die Zukunft denken sieht, was ergeben denn diese Muster? Ich habe etwas, was ich in dem Buch auch finde, das möchte ich, dass wir das zum Schluss auch noch besprechen, möchte ich auch noch nach vorne bringen, nämlich, dass Humor ganz wichtig ist in diesen Zeiten. Wenn man sich immer nur mit Bad News beschäftigt, immer nur mit dem Negativen, dann passiert es genau im Kopf, dass man das nur noch das sieht. Es wird Werner Fink, ein Komiker zu NS-Zeiten zitiert, der unten sitzen die NS-Kollegen und wollen entertained werden. Ja. Und er sagt dann, ich stehe hinter dem Führer, damit ich nicht sitzen muss. Also ich stehe hinter dem Führer, rede ich zu schnell, kommen Sie doch mit oder muss ich mitkommen?
Ja, unglaublich. Also, das muss man sich mal vor Augen halten. Ne? Also zu welcher Zeit, ich meine, da sind Leute wegen einer falschen Äußerung im Konzentrationslager verschwunden. Ja, und dann stellt er sich auf die Bühne und die SS-Leute schreiben schon mit, um Material gegen ihn zu sammeln. Und dann sagt er, rede ich zu schnell, kommen Sie noch mit. Und dann muss ich mitkommen. Also es ist witzig natürlich, aber auch der Respekt, den ich jetzt habe von dem, der das in dieser Zeit sich traut. Ja. Und ich glaube, solche Dinge, die haben immer noch ein Stück weit Hoffnung gegeben einfach den Menschen. Auch in den allerdunkelsten Zeiten konnte man aus sowas irgendwas mitnehmen. Und da ist jetzt, also der Werner Finck ist ein Beispiel. Ich gehe auch in der Literatur gern auf den Schiller zurück, der oft dieses Thema hat, den Mächtigen, also da gibt es den Kleinen, der eigentlich sofort umgebracht werden kann, aber trotzdem sagt er ihm unverblümt und ungeschminkt die Wahrheit ins Gesicht.
Mhm. Ja. Ich weiß es von Karl Valentin, ich glaube, das gab mal, der sollte irgendwas zu Adolf Hitler sagen, und ich glaube, alles, was er damals gesagt hat, ist, er ist froh, dass der Führer nicht Kräuter heißt, sonst müsste er immer Heilkräuter sagen. Das war damals nicht ganz ungefährlich.
Ja, aber das mussten die Leute wirklich unter vorgehaltener Hand erzählen. Aber es hat vielleicht doch ein bisschen was einfach beigetragen, diese Zeit zu überstehen, ne? Diese Art von Humor. Mhm.
Alexander Unziger, wie ist denn Ihr Blick in die Zukunft? Kriegt diese Spezies die Kurve oder?
Boah, ich kann es nicht vorhersagen. Also ich lese sehr viel über Dinge, die sich tun. Ich denke, künstliche Intelligenz ist ein großes Thema. Ich glaube, dass das viel zu wenig auf dem Radar ist. Ich habe bei Ihnen vorhin das Buch gesehen von Nick Bostrom.
Ich lese ja viel.
Ist, glaube ich, ein sehr interessantes Buch. Und Nassim Taleb ist, glaube ich, auch ein sehr intelligenter Mann, der, ein Stück weit damit umgeht, zu sagen, wir können nicht in die Zukunft sehen. Es gibt immer wieder ganz unvorhergesehene Ereignisse, die die Welt vom Kopf auf die Füße stellen. Und weniger als jetzt konkret zu prognostizieren, ist es auch wichtig, defensiv bestimmte Dinge nicht kaputt machen zu lassen. Ja? Wenn ihr nochmal diese Dreiheit, Frieden, Recht, Freiheit oder so. Und da durch diese Dinge ist man einfach besser gerüstet gegen Unvorhergesehenes. Ich sag mal so, ich glaube, wenn man wirklich auf der Welt Frieden erhält, Freiheit erhält, rechtmäßige Zustände irgendwo erhält, dann kann
eine Berechenbarkeit garantiert.
Dann kann so viel gar nicht schiefgehen, weil sich dann automatisch wieder Lösungen entwickeln auch. Ja?
Wir haben in diesem Gespräch noch überhaupt nicht über Geld gesprochen, aber Geld ist natürlich, unser Geldsystem ist natürlich auch ein System von Menschen gemacht, was in sich vollkommen absurd ist, weil wenn wir überlegen, wie viel Giralgeld da draußen rotiert, was wir mit den entkoppelten Finanzmärkten machen. Der Crash, der droht, oder egal welche Tricks man anwendet. Was glauben Sie, ist das Erste, was uns ereilen wird, noch bevor wir Klimaprobleme bekommen, dass 2020 der große Crash kommt?
Also Wir drucken ja Geld im Moment. Es ist total schwierig vorherzusagen, also wann ist der Apfel reif und wann fällt er vom Baum runter in dem Moment. Man weiß nur, dass es irgendwann Herbst und Winter wird.
Ja, darauf kann man sich verlassen.
Aber das hat natürlich eine große Perversion, das ganze dahinterstehende Wirtschaftssystem. Aber ich meine, wie viel Geld ist jetzt im Umlauf oder wird täglich an den Devisenmärkten umgesetzt? Ich glaube, irgendwie ein paar Billionen.
Wir können Dollar uns das ja nicht vorstellen.
Na, rechnen Sie das mal um. Bei dem derzeitigen Getreidepreis, was können Sie da an Menschen ernähren? Das heißt, Sie könnten eigentlich von dem Geld, was täglich umgesetzt wird, wenn das einer nimmt, das Geld und sich dafür Getreide kauft, wie lange lebt davon die Menschheit? 10 bis 20 Jahre. Die ganze Menschheit könnten Sie davon ernähren. Das ist doch verrückt. Das ist doch absurd. Weil theoretisch oder in der Logik unseres Wirtschaftssystems könnt ihr also herkommen und sagen, das kaufe ich jetzt mal. Erpresse die Menschheit damit, dass es teurer wird. Was ja passiert auch. Mhm. Also letztlich in abgemilderter Form ist genau das der Spekulationsmechanismus, der also auf vielen Dingen funktioniert. Und die Krankheit ist dabei, es gibt viel zu viel Geld. Und dagegen ist auch, das ist halt ein total dereguliertes System, wo die Halteschrauben so gelockert wurden, dass da im Moment, glaube ich, also da gibt es jetzt nicht so wie bei dem Statistiker mit der Bevölkerungszahl, sondern das fährt wirklich an die Wand mit der Exponentialfunktion, dieses Geldsystem. Prognosen sind schwierig, aber man tut gut, darauf sich einzustellen, und man kann nur hoffen, dass sich daraus nicht als Kollateraleffekt irgendeine militärische Verrücktheit daraus entwickelt. Mhm.
Ja. Aber es war oft so in der Geschichte. Interessant ist aber,
wie Sie sagten, der Vierte Weltkrieg wird dann mit Äxten und Steinschleudern geführt. Oder Einstein sagte das. Und jetzt ist es ein bisschen was anderes. Ja. Also meine Kriege waren immer schon widerlich, aber hier geht es um die ganze Menschheit. Und da muss man sehen, dass das anders läuft. Mhm.
Ja. Interessant ist aber, dass alle, die sich mit Geld beschäftigen, professionell das auch alle wissen und jeder weiß aber nicht, wer ist der Ansprechpartner dafür? Wer hat noch die Macht, dieses sich verselbstständige System in irgendeiner Weise zu stoppen? Und das ist das Dilemma, dass wir es praktisch mit einer Kettenreaktion zu tun haben, wo wir denken, hoffentlich detoniert das nach uns. Aber die Wahrscheinlichkeit sagt, kann gar nicht nach uns detonieren. Ja. Ich habe eine letzte Frage an Sie, Herr Unzinger. Jemand, der dieses Buch gelesen hat, wenn man weiß, wo der Verstand ist, hat der Tagstruktur. Was soll da passieren? Was wünschen Sie sich? Was ist der Wunsch, das Motiv, was Sie auch dazu gebracht haben, das Buch zu schreiben? Was würden Sie, wenn er das gelesen hat, wenn er das dann weglegt, was soll er dann machen? Er soll ja handeln.
Ja, es soll ihm Spaß machen. Es soll ein bisschen dazu führen, über den Sinn des Lebens nachzudenken, wenn es ein bisschen hochtrabend klingt. Es soll Mut machen, sich seines Verstandes ohne Einleitung anderer zu bedienen, obwohl das schon jemand anders gesagt hat vor 250 Jahren. Und mir gefällt diese eine Formulierung sehr gut, die Gelassenheit, das hinzunehmen, was ich nicht ändern kann, ist auch, glaube ich, ziemlich wichtig. Den Mut, da den Hebel anzusetzen, dort was zu tun, wo ich was bewirken kann, und die Klugheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Da möchte ich ein bisschen dazu beitragen.
Herr Unzinger, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Kommen.
Vielen Dank.